Ich glaube, es fällt uns zunehmend schwer, weil das mit ganz viel mit wiederum mit Machtverzicht und Loslassen können zu tun hat. Also wenn ich geliebt werde, muss ich darauf vertrauen, dass der Mensch in mir etwas sieht, was ich vielleicht manchmal selbst nicht sehen kann. Ich muss auch abgeben können meine Selbstbewertung. Ich muss abgeben können meine Autonomie, meine Freiheit, meinen Wunsch nach Selbstverwirklichung. Das sind Dinge, die ich alles abgeben muss, um bedingungslos geliebt zu werden. Das heißt nicht, dass wir nicht uns selbst verwirklichen dürfen oder auch eigene Entscheidungen und einen eigenen Willen dem zu folgen und so. Aber ich muss annehmen können, dass mich jemand, egal wie ich mich entscheide und egal wer ich bin und egal welche Wege ich einschlage und egal wie gut oder schlecht ich in einer Sache bin, liebt. Das heißt aber auch wirklich, dass meine Entscheidung und meine Entwicklung und wie ich bin nicht mehr ganz so relevant ist in der Art und Weise. Verstehst du, was ich meine?
Ho, 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 Merry Christmas! Ich glaube, tiefer geht die Stimme nicht. What's up, Sisters? Hier ist Nat und ich freue mich, dass du wieder beim Hugo Sisters Podcast mit dabei bist. Denn heute haben wir unsere Weihnachtsfolge. Und ich muss sagen, unsere Weihnachtsfolgen bisher, wir hatten ja bisher nur eine, das ist jetzt die zweite, aber mit Charlotte war schon so ganz innig, ganz offen. Und jetzt haben wir Livi mit dabei und es ist wieder so eine Folge geworden, die einen sehr zum Nachdenken anregt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gerade wenn es so ein bisschen dunkler und auch gemütlicher und so muckeliger wird, komme ich immer so ein bisschen ins Nachdenken, auch ins Reflektieren. Vielleicht hast du dich auch schon mit den Rauhnächten zum Beispiel beschäftigt. Die sind ja auch gerade dafür da, dass man ein bisschen mehr in die Reflexion reinkommt. Und ich war auch sehr aufgeregt bei diesem Podcast mit der Livie, obwohl wir uns eigentlich schon seit der Jugend kennen, aber wir haben uns aus den Augen verloren. Also wie es halt so ist, über Instagram hat man sich dann da immer so ein bisschen. Aber ich fand es total interessant, welchen Weg Livie eingenommen hat. Und ja, wollte das unbedingt mit euch teilen, weil ich finde, das ist etwas, was total in der Welt verloren geht. Ich zähle mich da auch selber dazu, dass ich mich damit nicht mehr richtig befasse oder auch ins Leugnen wirklich komme. Und es war total schön, sich auch mit diesem Thema zu befassen, sich darauf vorzubereiten. Aber ihr werdet auch in der Folge merken, also es war was, was in einem arbeitet und womit man sich auch heutzutage einfach nicht mehr so richtig konfrontiert. Und zwar ist Livi meiner Meinung nach eine moderne Pfarrerin und sie tut sehr, sehr viel für ihre Gemeinde. Und gerade nach diesem Jahr, wo so viel passiert ist oder auch schon die letzten Jahre, finde ich, sollte man wirklich an Weihnachten nochmal einen richtig schönen Blick und auch Fokus auf die Nächstenliebe werfen. Also eigentlich eines der 10 Gebote. Und dann kam mir natürlich aber auch die Frage auf, so, ja krass, aber ich bin ja eigentlich gar nicht so gläubig. Also gibt es wirklich Gott? Weiß ich nicht. Ja, also irgendwas Mächtiges, glaube ich schon. Was das oder wer das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Aber es war sehr interessant, in dieses Gespräch auch reinzugehen, weil man dann trotzdem irgendwie merkt, ja, es ist irgendwie so eine Hochachtung auch vor der Livi da, obwohl man genau weiß, wie sie früher auch war oder immer noch ist. War total schön zu sehen, dass sie immer noch ein Mensch mit allen Ecken und Kanten und ganz viel Spaß und Humor und Sarkasmus hat. Und ich glaube, der Glaube ist etwas, was uns so ein bisschen Angst macht, weil man halt einfach denkt, das ist was Perfektionistisches. Also der Gott ist perfekt. Und das ist es eigentlich ja gar nicht. Also wir haben ja jetzt auch gerade die Folge mit Tobi gehabt, wo es um den perfekten Mann geht und was zur Hölle das eigentlich sein soll. Und da haben wir ja auch schon gelernt, Perfektionismus existiert nicht. Das macht uns eigentlich nur kaputt und formt auch Regeln, die eigentlich gar nicht da sein sollten. Deswegen freue ich mich unglaublich, diese Folge mit dir zu teilen. Es ist eine ganz intensive Folge. Vielleicht sitzt du jetzt gerade auch im Auto auf dem Weg nach Hause zu deinen Eltern oder deiner Familie oder deinen Liebsten oder vielleicht bist du im Zug oder vielleicht machst du auch gerade einen Spaziergang, weil du mal eine Pause brauchst, tu aus. Aber ich freue mich, wenn irgendwas da hängen bleibt. Es war, wie gesagt, eine sehr herausfordernde Folge für mich, aber ich habe sehr viel mitgenommen. Es schwingt auch noch ganz, ganz viel mit und ich bin gespannt, was sie mit dir macht. Deswegen, wie immer, let us know how you feel. Lass dich von Livi treiben. Sie hat eine unglaublich tolle Energie. Wie wenn du jetzt zuhörst, möchte mich auch nochmal ganz fett bei dir bedanken. Das war einfach so ein unglaublich cooles Gespräch und auch wenn ich jetzt hier einfach aufnehme, ich habe schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Deswegen vielen, vielen Dank. Euch wünsche ich eine wunderbare Weihnachtszeit mit ganz viel leckerem, geilen Essen, vollgeschlagenen Bäuchen, den liebsten Menschen, die ihr haben wollt, um euch rum, vielleicht dem einen oder anderen auch schöne Geschenke, das ihr macht oder gemacht bekommen habt, und einen guten Start ins neue Jahr. Wie immer, hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr hört, einfach mit ein paar Sternen, das hilft immer. Und dann freuen wir uns auf dich, wenn wir wieder im neuen Jahr mit einer neuen Folge dabei sind. Mach dich gefasst. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Livi.
Ich bin so aufgeregt, dich in der Sisterhood begrüßen zu dürfen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Du hast so viele Sachen jetzt schon gemacht. Und wo es dich jetzt hingebracht hat im Leben, ist für mich bis heute einfach so wow. Also es war echt eine Transformation irgendwie, aber auch was, also ja, ich bin total begeistert und aufgeregt, wie man an meiner Stimme hört, mit dir heute zu sprechen. Vor allem jetzt kurz vor Weihnachten nochmal so ein schönes Thema, Nächstenliebe und bedingungslose Liebe aufzunehmen, Glaube, etwas, was irgendwie in unserer Welt meiner Meinung nach so ein bisschen untergegangen ist oder zumindest komplett geschiftet ist. Und deswegen umso schöner, dass wir heute vor Weihnachten noch zusammen sprechen können.
Ja, total. Ich freue mich riesig, dass du mich angeschrieben hast. Ich kann das Gleiche eigentlich nur zurückgeben. Ein riesen Gap eigentlich zwischen dem letzten Party-Modus und unserem jetzigen Dasein eigentlich. Was ist alles passiert dazwischen? Total aufregend, gegenseitig zu beobachten, was so läuft. Auch so ganz unterschiedliche Richtungen. Aber umso schöner, wenn man dann wieder zusammenkommt und sich austauscht über so ein schönes Thema. Ja, Liebe ist eigentlich das Thema immer, glaube ich. Also eins der Weltthemen, eins, über die wir eigentlich immer sprechen sollten und über die wir durch die wir hindurch leben sollten, immer.
Das hat ja schon bombastisch hier angefangen. Also ich könnte jetzt direkt drauf einsteigen, aber bevor wir das machen, sodass die ZuhörerInnen dich kennenlernen. Ja. Die meisten kennen das schon. Ich habe wieder mein kleines Spiel dabei und habe schon zwei Karten für dich rausgezogen.
Ich bin gespannt.
Wird jetzt mit der ersten einfach mal anfangen. Ja. Wer und was inspiriert dich und wann fühlst du dich inspiriert?
Puh, okay. Ich bin nicht so eine Person, die so über Idole lebt, muss ich sagen. Mhm. Es ist mehr so ein Aufflackern von Persönlichkeiten in meinem Leben, würde ich denken. Also es ist nicht so eine gleichbleibende Person. Das ist mir, glaube ich, auch zu linear. Also es sind immer ganz unterschiedliche Personen. Meistens Menschen, die etwas bewegen, woran ich noch nie gedacht habe. Die in eine Richtung gehen, in die ich noch nicht gedacht habe, die Themen ansprechen, die mich noch nicht berührt haben oder die mir noch nicht begegnet sind. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das können Prominente sein, das können aber auch Menschen in meiner direkten Umgebung sein, das können Ehrenamtliche aus meiner Gemeinde sein, das können Menschen wie du sein, die mir plötzlich dann wieder über den Weg gespült werden. Ganz, ganz unterschiedlich. Und ja, dann muss ich als Pfarrerin natürlich sagen, größte Inspiration ist der Heilige Geist, denn da steckt das Wort Spirit ja drin. Der mich bewegen lässt und der mir immer wieder einen neuen Aufschwung gibt für das, was ich tue. Das klingt sehr fromm. Ich bin eigentlich nicht so eine Frömmelnde, aber am Ende des Tages ist es doch meine treibende Kraft für alles, was ich tue.
Gott, ich freue mich so auf dieses Gespräch. Du hast keine Ahnung. Ich könnte da jetzt auch schon wieder direkt reinsteigen. Aber wir machen noch die zweite Karte.
Ja.
Welche Entscheidung würdest du heute anders fällen? Eigentlich ganz schön jetzt so, kurz vor Jahresende. Gibt es da irgendwas? Oder vielleicht auch eine Entscheidung, die dich total glücklich gemacht hat?
Das viel mehr. Jetzt muss ich schon wieder so antworten wie das erste Mal. Ich bereue eigentlich nie etwas.
Schön.
Das hängt nicht damit zusammen, dass ich immer tolle Entscheidungen treffe oder dass alles cool läuft in meinem Leben, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube schon auch an sowas wie, manche nennen das Schicksal oder eben einen Weg, der vorherbestimmt ist für mich. Und deswegen glaube ich, dass jede Abzweigung, die ich nehme, in irgendeiner Art und Weise für mich sinnvoll ist und mich weiterbringt. Und deswegen gibt es nicht so wirklich was ich bereue. Ich möchte aber auch nicht ausschließen, dass das noch kommt. Also kann natürlich sein, dass ich irgendwann sage, ach Mensch, dann habe ich die Kinder bekommen und dann habe ich meinen Beruf nicht mehr so verfolgt wie vorher. Oder im Gegenteil, ich habe nicht genug Kinder bekommen oder ich bin Pfarrerin geworden und ich hätte doch an der Uni bleiben sollen. Also das kann alles noch kommen, aber im Moment denke ich so, da ist ein Weg für mich vorgesehen und der hat schon seinen Sinn. Und das ist eigentlich auch ganz schön und entspannend, weil es mich gelassener macht mit meinem Leben und auch mit meinen Entscheidungen und mit der Verantwortung, die ich trage mit meinen Entscheidungen. Ja,
voll schön. Aber ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, man sollte nichts bereuen. Vielleicht fühlt sich manchmal in so manchen Momenten im Nachhinein irgendwie sowas ein bisschen strange an, wo man so denkt, so, ah, gerade wenn man irgendwie so im Streit war, so, warum habe ich das gesagt? Warum habe ich nicht das gesagt? Aber, oder bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Überzeugungswahn oder sowas. Aber ich glaube eigentlich, wie du sagst, ich glaube auch ganz sehr daran, dass es keine Zufälle gibt. Es gibt irgendwie so einen Weg und natürlich, für mich ist es aber auch so, es gibt nicht nur den einen Weg, sondern du musst immer mit entscheiden, welche Abzweigung du nimmst und da geht dein Path auch weiter. Aber alles, was dir passiert oder du auch passieren lässt, das bildet dich ja, ne? Also, man macht dich zu der Person, der du bist. Und deswegen, ich denke immer so, nee, also, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden mit mir, so als Person mittlerweile, thank God, dank Therapie und allem.
Ja.
Aber natürlich.
Denselben Weg habe ich auch genommen, ja. Ich glaube, wir alle irgendwie, ne? Dass wir mal lernen mussten, dass es in Ordnung ist, welche Wege wir einschlagen. Aber es finde ich interessant, dass du sagst, so in Beziehungen oder in Begegnungen, da kann man schon mal was bereuen. Und das hat mich jetzt nochmal da ins Denken gebracht, weil das stimmt schon. Ich habe das jetzt erstmal so auf meine Lebensentscheidung irgendwie direkt auf mich bezogen, total narzisstisch eigentlich.
Quatsch.
Aber in Beziehungen doch, klar, da gab es immer mal wieder Situationen, wo ich dachte, Mensch, da hätte ich anders reagieren können, da habe ich jemanden verletzt, das hätte ich anders machen müssen. Da doch viel eher. Und das finde ich schön, dass du das so, dass du das nochmal so aufgebracht hast, weil das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass wir da auch revisionsfähig sind und auch lernfähig sind und dass wir dann auch mal sagen können, auch Mensch, da habe ich was falsch gemacht und da bereue ich doch was in meinen Verhalten oder meiner Art. Ja.
Ja, und da dann auch in die eigene so Vergebung auch zu kommen. Ne? Mhm. Also das ist sowas, was ich lange mit mir rumgezogen habe. Auch so, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging. Für mich ging das Jahr so schnell zu Ende. Ja. Ich wirklich so bin, so, oh mein Gott. Das ist der erste Advent, ich komme nicht klar. Ja, es ist schon wieder gleich vorbei. Und da komme ich auch so nicht in so einen Bereuungsmodus, aber ich bin schon so ein bisschen, Mann, ich habe mir so viel vorgenommen oder ich wollte so viel. Und was habe ich jetzt gemacht? Und dann komme ich echt in so einen komischen Modus da rein, wo ich echt merke, boah, Nathalie, jetzt beruhig dich doch mal. Sei doch einfach mal dankbar. Und das ist sowas, was ich heutzutage echt merke. So viele Leute, mir inkludiert eben, haben so dieses Gefühl für Dankbarkeit irgendwie total verloren. Mhm. Und ich habe jetzt auch dieses Jahr so ein großes Thanksgiving-Dinner hier mal wieder bei mir gemacht. So, ich liebe Thanksgiving. Es ist so das Fest zum Geben. Und das ist, was ich, muss ich sagen, echt mit am besten irgendwie kann. Und da habe ich auch gemerkt, also auch das Feedback, was dann so kam, so, boah, so einen Abend hatten wir lange nicht mehr. Oder auch wie viel Dankbarkeit man gespürt hat. Oder auch Gemeinschaft und Zusammenhalt und ja, einfach mal die Person neben sich kennenzulernen, neben mit der man dann sitzt und nicht halt nur so, okay, ich muss jetzt noch und was kann ich und was bringt mir die Person, sondern wirklich mal eine Person neben dir wahrnehmen.
Ja.
Und halt nicht nur auf sich die ganze Zeit gucken. Und da sind so viele Sachen, wo ich immer wieder jetzt am Ende des Jahres, kommt immer am Ende des Jahres bei mir und ich weiß nicht, warum da so ein Druck ist. Ist eigentlich ein völliger Quatsch. Also manchmal denke ich mir so, ja, wer hat denn jetzt beschlossen, dass Dezember das Ende des Jahres ist, warum ist es nicht Februar oder so? Setzen uns hier so einfach gedanklichen, zeitlichen Limits. Aber da bin ich echt immer so, ja, interessant, ne? Also, was ist mit uns passiert, dass wir alle gar nicht mehr schon fast die Zeit für Dankbarkeit irgendwie haben, ne? Und auch diese Gemeinschaft, also das war auch so ein Feedback, so, boah, wie oft, also man kommt ja gar nicht mehr so krass gemeinsam zusammen, man sitzt ja gar nicht mehr so gemeinsam an so einer Tafel.
Ja, ja.
Und das ist sowas, was ich ja jetzt auch so für Weihnachten, was jetzt kommt, ne? Also eigentlich auch so ein Fest der Liebe, wie du schon gesagt hast, Liebe ist überall. Und das ist ja eigentlich auch so ein Fest, meiner Meinung nach, eigentlich schon der Gemeinschaft oder das zu zelebrieren, ne? Und den Menschen zu helfen, die halt in Not sind oder vielleicht nicht so gut haben wie man selber und ja, Dankbarkeit auch einfach nochmal zu zeigen für das, was man eben hat, lernen durfte und auch wieder vergeben konnte.
Da finde ich zwei ganz spannende Punkte zum Thema Dankbarkeit und dass wir das verlernt haben. Ich glaube, das eine ist, dass wir so ein bisschen drauf getrimmt sind, sofort Ergebnisse sehen zu wollen von unserem Schaffen. Und dass es uns ganz schwer fällt, dass manche Früchte erst sehr viel später tragen.
Ja.
Wir eher so das sehen, was der direkte Outcome ist. Und nun kann man ja sagen, dass du in dem Jahr vielleicht irgendwie objektiv weniger Ergebnisse geschaffen hast als vielleicht in den Jahren zuvor, weiß ich jetzt nicht. Das kann man ja vielleicht auch gar nicht objektiv messen. Aber du weißt nie, was alles gewirkt hat und welche Früchte am Ende noch kommen. Auch mit deinem Podcast, welches Feedback, was daraus noch erwächst. Und das sind so Dinge, da muss man, glaube ich, ein bisschen geduldiger sein mit dem, was man tut. Und vielleicht auch, also für mich ist das so ein Moment, um Gottvertrauen zu haben. So, ich tue das, was ich kann. Ich habe einen freien Willen. Ich bin in Bewegung. Ich kann Dinge angehen und aktiv tun. Aber was ich wirke, waltet Gott. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz, weil ich probiere in dieser Gemeinde, in meiner Gemeinde, so viel wie möglich für andere Menschen zu tun. Aber ich weiß nie, was ankommt und was am Ende Früchte tragen wird. Und ich glaube, das ist auch am Ende des Jahres immer ein ganz schöner Modus zu sagen, oder das mache ich zumindest, zu sagen zu Gott, ich habe das und das und das und das gemacht, nimm das in die Hand und mach was draus. So. Mach du das draus, was draus werden soll. Und das entspannt ein bisschen, macht ein bisschen gelassener mit den eigenen Ansprüchen so an das eigene Wirken, glaube ich. Und das andere ist ja Dankbarkeit auch so am Tag. Also bei mir ist es häufig so, dass ich die negativen Dinge in der Unmittelbarkeit viel größer erscheinen. Dass ich am Abend immer mal so überlege, was denn passiert? Und dann ist eigentlich immer sofort im Kopf, ach, ist mir der und der auf die Nerven gegangen oder da wird das und das kritisiert oder ich habe das und das nicht geschafft. Und ich versuche jetzt mal so jeden Abend einfach zu überlegen, was sind so die Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben, die mich irgendwie haben gut fühlen lassen. Ja, in irgendeiner Weise eine positive Beziehungserfahrung, solche Dinge mal auch präsent zu machen für mich, hervorzuholen und ja, dann nochmal so ein bisschen sich laben da drin. Das ist eigentlich so eine ganz leichte Übung für jeden Abend. Also es klingt total trivial und banal, aber es ist was einen doch dann merken lassen, ach, so viel war gar nicht so schlecht. Das ist eben leider in der eigenen Wahrnehmung. Manchmal überwiegt das Negative, weil das einfach so ein, weil sich das so reinpresst, ne?
Ja.
Die eigene Erfahrung. Und das genauso wie am Ende des Tages kann man es am Ende des Jahres ja auch machen, ne? Erstmal so sammeln.
Ja.
Das ist eigentlich alles gut gelaufen auch.
Ja. Ja, das macht man irgendwie gar nicht, ne? Man geht direkt irgendwie so in die Jahresvorsätze. Bevor man mal wirklich so ausklingen lässt. Deswegen mag ich ja persönlich zum Beispiel auch die Rauhnächte total gerne. Wenn du dann einfach mal so ein bisschen runterkommst und mal so reflektierst, diese ganzen 12 Tage eben, oder was sind es, 13, für jeden Monat nochmal eine Reflexion irgendwie so stattfinden lässt und auch nochmal passierst. Also ich gucke dann zum Beispiel manchmal meine Tagebücher durch von den Monaten und manchmal bin ich dann so, oh mein Gott, krass, stimmt, da war ich mental, hier war ich emotional so drauf, hier hat sich das dann so entwickelt. Also es ist irgendwie total witzig, wie so ein Film von sich selber irgendwie mal kurz so durchlesen. Ich finde das aber schon total crazy gerade. Ich meine, wir kennen uns ja wie gesagt noch aus der Jugend und du sprichst ganz anders. Also echt? Wir haben ja jetzt echt lange nicht gesprochen und
Alkoholeinfluss spreche ich anders. Ich bin schon zu lange abstinent.
Ach, herrlich. Nee, also wirklich, ich meine, wir haben uns ja wirklich auf Partys immer gesehen und kennengelernt. Und ich muss immer sagen, wenn du da warst, ich habe mich immer gefreut. Wir hatten zwar nie wirklich viel miteinander zu tun, aber ich fand dich einfach immer cool. Ich fand dich immer lässig. Ich fand, du warst auch so, das war für mich ganz ungewohnt. Du bist es ja immer noch, du bist eine wunderschöne Frau, die auch noch smart ist, die Humor hat, die einfach auch authentisch ist, ja. Also das fand ich damals auch so. Du warst halt so, das ist Olli, ganz klar. So, die hat kein Problem, irgendwie mal kurz vor allen zu rülpsen, aber genauso kann die jetzt auch gleich eine Rede sophisticated auf der Bühne halten und dann läuft das Ding, ja. Und das fand ich bei dir echt immer so, ich stand immer so da, weil sie, wie macht die das, ja.
Ach krass. Ja, aber das ist eine krasse, interessante Wahrnehmung, weil also in der Introspektion war das natürlich für mich ganz anders, ne? Also, und das könnte ich von dir genauso sagen, welche Erscheinung, welch Charisma du hast. Welch einfach, also das Charisma ist, glaube ich, das Krasseste. Du trittst auf und bist im Raum und hast irgendwie einfach so eine besondere Ausstrahlung, was ganz Krasses, was ganz Faszinierendes. Vielleicht würdest du aber auch sagen, in der Introspektion habe ich das damals gar nicht gespürt.
Ja, voll.
Und so ist es, ne? Das waren wirklich auch noch Jugendzeiten, da war man noch tierisch unsicher. Und aber umso schöner doch zu wissen, dass wir manchmal, und das meine ich mit dem Wirken, ne? Dass wir manchmal mehr wirken, als wir überhaupt intendieren oder mitkriegen oder so schaffen. Und konnten wir uns jetzt beide gegenseitig sagen, dass wir mehr gewirkt haben, als wir eigentlich für uns selbst wahrgenommen haben. Und das ist doch total spannend eigentlich. Ne?
Nee, ist total spannend.
Umso besser, also dass man sich austauscht darüber.
Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, vielen Dank auch, dass du das jetzt geteilt hast. Also, aber für mich warst du auch einfach, also wie gesagt, ich fand das toll. Ich hatte bei dir nie das Gefühl, dass du einen ausgrenzen willst. Ich fand, du warst immer sehr inklusiv und du hast einen einfach so genommen, wie man war, und das kannte ich damals einfach nicht. Da gab es ja so viel Zickenkrieg im Dorf. Und da warst du für mich echt so ein Exception. Und da habe ich echt immer gedacht, ja, also die Olli, die macht das einfach irgendwie richtig. Und wenn du da warst, habe ich mich instantly wohlgefühlt, weil ich einfach wusste, okay, es wird auf jeden Fall ein cooler Abend. Ich habe irgendwen auf meiner Seite hier, der mich jetzt nicht plant, fertig zu machen oder was auch immer.
Naja, krass.
Und das war echt, echt schön. Also, und das hast du immer noch, ne? Also, wenn ich jetzt sage, du redest anders, das ist mehr so, ich finde es jetzt interessant, eben dich jetzt zu hören, wie du eben auch den Gottesnamen mit in und so beseelt auch sprichst, ja? Und das ist für mich etwas total Ungewöhnliches, weil ich merke jetzt hier gerade so eine Spiegelung, weil ich merke, ich bin im Alltag, also auch heute schon wieder sehr, gut, ist jetzt eine Momentaufnahme auch natürlich, ne? Aber ich bin immer sehr hibbelig und ich, so diese Ungeduld, von der du auch gesprochen hast, ja, die kenne ich nur allzu gut. Also ich lasse ganz selten freiwillig irgendwie mal sowas gedeihen und ich mache das schon, aber das ist dann die größte Qual meines Lebens. Und diese Ruhe, die du jetzt einfach ausstrahlst, und das finde ich total faszinierend, muss ich sagen. Auch wenn du jetzt sagst, so, du lässt dich bewegen und der Heilige Geist, und du lässt dich leiten davon, ja, und du gibst dich da so hin. Also ich muss echt sagen, ich bin zwar noch evangelisch, aber ich habe immer wieder überlegt, so, trete ich jetzt aus der Kirche aus, trete ich nicht aus der Kirche aus, weil eigentlich gehe ich gar nicht mehr in die Kirche, heißt es dann, ich bin noch religiös, aber ich glaube irgendwie schon, dass es was Größeres gibt als wir. Ist das Gott? Ich weiß es nicht, aber auf irgendwie so eine Kraft ist es auf jeden Fall schon. Ist es das Universum? Ist es irgendwas anderes? Und ich finde das total interessant, auch jetzt gerade, weil Weihnachten aufkommt, dass ja ganz viele Leute, also bei mir auch im Umkreis, wirklich gesagt haben, hey, ich trete aus der Kirche aus, ich will das Geld nicht mehr zahlen. Also es ist jetzt auf einmal so eine Geldsache mehr geworden und gar nicht mehr, was die Kirche mal repräsentiert hat, ne? Oder auch der Glaube, sagen wir mal lieber, der Glaube repräsentieren soll oder hatte. Aber wir dann natürlich trotzdem noch so total davon umgeben sind, von diesen Traditionen wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten zu feiern. Ich meine, Bayern ist voller Feiertage, die hier alle lieben, ja. Und dann aber trotzdem sagen, ich trete aus der Kirche aus, aber die Feiertage will ich nicht missen. Ich finde das total interessant, wie du dich da so hingeben kannst mit so einem Vertrauen, wo ich schon fast wie Panik innerlich kriege, so zu denken, also kann ich dem größeren Ganzen, ob es jetzt, wie gesagt, Gott oder irgendwas anderes ist, vertrauen? Kann ich mich da so hingeben? Also diese Hingabe fällt mir unglaublich schwer. Deswegen, mich würde es einfach mal interessieren, wie bist du denn dazu gekommen? Also, dass du auch gesagt hast, ich studiere Theologie, ich will Pfarrerin werden, ich habe diese... Viele sagen ja dann auch, ich habe eine Begegnung mit Gott irgendwie gehabt und das hat mir die Tür geöffnet. Also wie war das bei dir, dass du diese Verbindung bekommen hast?
Ja, da sind viele Fragen, stecken da in einer Frage eigentlich. Also ich kann gleich vorweg sagen, ich hatte nie eine Epiphanie oder eine Erscheinung oder irgend sowas krass spirituell Übernatürliches. Ich war immer schon ein sehr vernunftaffiner und logikaffiner Mensch. Also ich denke gern logisch und ich mochte auch Mathe gern und bin eigentlich nicht so jemand, der jetzt so per se spirituell ist, sage ich so. Aber ich habe gemerkt, dass ich mit meinem Denken zwar weit kommen kann, aber nicht weit genug. Oder das ist vielleicht auch der falsche falsche Ausdruck, weil es geht nicht immer nur um weit kommen und Fortschritt und so, sondern ich habe gemerkt, dass das Denken mich immer wieder in Grenzen bringt und mir immer wieder zeigt im Leben, das tut mir gar nicht gut, die Dinge zu durchdenken, ungeduldig zu werden, sau ehrgeizig zu sein, Dinge erreichen zu wollen. Ich bin immer noch so. Also es ist richtig viel Arbeit für mich, zu vertrauen und mich hinzugeben. Wenn ich das so sage, dann ist das nicht etwas, das ich so immer so lebe. Ganz im Gegenteil. Mhm. Es ist richtig, richtig viel Arbeit für mich. Und wer mich kennt, der war, oder mein Mann würde wahrscheinlich auch sagen, ja, komm, seit 10 Jahren bist du immer sau ehrgeizig und musst immer alles perfekt machen und kannst dich überhaupt nicht entspannen da, wenn die Predigt nicht rechtzeitig fertig ist. Also das ist für mich harte Arbeit. Und das kann ich längst nicht immer in allen Situationen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass es bereichernd ist für mein Leben. Dass es mein Leben voller macht, erfüllter macht, als ständig sozusagen mich zu optimieren, andere optimieren zu wollen, nach vorne kommen zu wollen. Ich glaube, dass ich sehr viel besser irgendwie in Beziehung leben kann, wenn ich nicht so viel will vom Leben sozusagen, wenn ich etwas gelassener werde. Ich glaube, viele Freunde von mir würden sagen, das lebst du noch gar nicht so sehr. Aber es ist so eine Zielvorstellung von mir. Und ich bin auch Pfarrerin geworden, weil ich gedacht habe, das ist der Beruf, wo ich anderen Menschen Zeit schenken kann, wo ich meine Zeit verschwenden kann für andere. Wo ich also nicht getrieben bin, die Zeit immer bestmöglich zu nutzen und alles rauszuholen, sondern ich kann sie für andere vergeuden. Das ist in der Realität leider nicht immer so. Ganz im Gegenteil, der Beruf wird immer dichter. Wir haben immer mehr Aufgaben, auch Verwaltungsaufgaben leider, strukturelle Aufgaben. Aber es ist zumindest eigentlich in dem Beruf so angelegt. Und deswegen habe ich das gern gemacht. Und Theologie studiert habe ich damals einfach, weil ich einen großartigen Pfarrer damals hatte, der mich inspiriert hat, weil der so dieses Beides hatte. Der war ein total lockerer, witziger Typ, hat auch irgendwie immer sau schwarzen Humor und unter der Gürtellinie gehabt, so, also wie ich auch bin, ne? und weiß gerade auch mal einen getrunken und so. Und auf der anderen Seite aber war der einfach so, der hatte irgendwie so eine Weitsicht, ja? Also nicht, ich weiß nicht, irgendwie kannte mehr von der Welt, kannte mehr vom Leben, als ich so bisher in meinem Umfeld erlebt habe. Und hatte irgendwie immer noch einen weiteren Horizont, eine weitere Perspektive. Mhm. Und das hat mich irgendwie fasziniert und deswegen habe ich Theologie studiert. Und dann bin ja auch lange an der Uni geblieben und so und konnte mir erstmal nicht so richtig vorstellen, praktisch dann zu arbeiten. Mhm. Und jetzt ist das für mich total schön. Also wirklich mit Menschen zu arbeiten, bei Menschen zu arbeiten.
Ja. Ich finde das total schön, wie du das gerade gesagt hast, Menschen Zeit schenken. So total selbstlos.
Ach, ja, so selbstlos ist das gar nicht tatsächlich. ja, das klingt so, ne? Und das ist natürlich irgendwie auch erstrebenswert für mich, zu sagen, ich bin möglichst stark beim anderen und nicht so sehr bei mir selbst. Also das ist für mich total eine Zielvorgabe, weil ich glaube, je mehr wir um uns selbst kreisen, je mehr wir in uns selbst verkrümmt sind, desto unerfüllter ist unser Leben. Aber letztendlich, also ich ziehe da schon auch was raus, ne? Also
ja, klar, es ist immer ein Geben und Nehmen, natürlich. Ja. Also du kannst das ja auch so gut wahrscheinlich geben, weil du das auch selber brauchst und dann auch siehst, was da eben bei rauskommt.
Ja, zum Beispiel. Und ja, ich glaube, dass dass ich meine Zeit in der Welt oder in meinem Leben, solange ich eben hier weilen darf, am besten nutze, indem ich sie wirklich nicht zu meinem Fortkommen nutze. Oder nicht allein zu meinem Fortkommen nutze.
Sondern, ich finde das total schön.
Ja, also wie gesagt, das ist eine Zielvorgabe.
Es ist total schwierig. Nee. Also I totally get it. Ich habe ja auch so erstrebenswerte Ziele, wo du dir auch mal wieder denkst, Nathalie, beruhig dich mal bitte, du kannst nicht die Welt als alleinige Person retten.
Ja.
Aber ich sag mir auch immer, ich will Menschen die Chance geben, ihre Stimme gehört zu bekommen, die ihre nicht äußern dürfen oder können. Und deswegen bin ich auch so krass im Feminismus irgendwann drin. Und eine Freundin hat auch letztens gesagt, boah, Natalie, irgendwie, ich habe voll das Gefühl, du trägst die ganze Last von Frauen wie auf deinen Schultern und willst es wie so durchboxen. Und ich merke das auch selber, ne? Und ich glaube, gerade wenn man so ein empathischer Mensch ist, wie du es auch bist, dass du halt eben bereit bist, so zu geben und den Raum zu öffnen, ne? Also das ist ja auch so eine ganz hohe Sensibilität. Da finde ich es einfach total, also ich finde das rar, gerade in dieser Welt, wo es halt echt die ganze Zeit darum geht, dich zu selber zu optimieren und zu gucken, wie kommst du schneller, besser, weiter, höher, größer, reicher und so weiter raus. Ne? Und das ist alles materiell. Also es ist nicht eben dieses, nehme ich es jetzt mal spirituelle oder bei sich eben so sein, also auch reicher in Erfahrungen zum Beispiel zu werden, sondern echt so reicher cashmäßig. Und wie viele Menschen das auch in meinem Freundeskreis schon total kaputt gemacht hat. Weil ich dann auch immer irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich sage, und das musste ich bei mir ja auch sagen, also ich hatte ja auch 2018 diesen Burnout, weil ich einfach, also ich habe nichts mehr um mich herum gesehen, es war einfach nur noch rot und ich will dahin und ich muss und das Momentum halten und ich muss gesehen werden und wenn ich jetzt nicht zu der Party gehe, dann lerne ich nicht diese Menschen kennen und die können mir dann zu Netflix verhelfen, schieß mich tot, ja. Also man ist dann so in diesem Strudelwahn, dass man wirklich einfach denkt, nee, ich muss jetzt noch irgendwie bis um 10 hier durcharbeiten und das machen und diese Präsentation fertig oder diese E-Mail oder den Call noch nachts irgendwann oder am Wochenende. Und man vergisst eigentlich so das zu machen, wofür wir eigentlich hier sind, ja, es zu leben und meiner Meinung nach eben auch zu geben. Und wie gesagt, ich bin eigentlich echt gar nicht christlich. Und eine Sache, wo ich aber immer wieder sage, wo ich wirklich, also das ist ein Wert von der Kirche oder dem Glauben, wo ich einfach wirklich sage, das ist es, ist Nächstenliebe. Und ich finde es, als ich mich jetzt auf den Podcast hier vorbereitet habe, habe ich dieses Buch Briefe von Gott gelesen. Und wurde die ganze Zeit getriggert, Olli. Ich saß in der Tram und habe das so gelesen oder gehört war es und als Audiobuch. Und das war dann irgendwie noch krasser, weil es hat so ein Mann irgendwie gesprochen. Und irgendwie hat man ja mit Gott immer so ein Männerbild, aus welchen Gründen auch immer. Es könnte ja auch eine Frau sein, let's face it, but who knows. Vielleicht ist es auch gar nichts. Und das fand ich irgendwie total krass, wie die Sprache mich teilweise auch getriggert hat. Also, dass jemand so viel Vertrauen in mich hat, also es war wirklich so, als würde er Gott mir einen Brief schreiben, so ist das Buch aufgebaut, so viel Vertrauen in mich hat und mich bedingungslos liebt, dass ich teilweise ausmachen musste, also wirklich auf Pause und aus der Tram rausgehen musste, um den Rest zu laufen, weil ich frische Luft schnappen musste, weil ich kurz vor einer Panikattacke war. Und ich habe echt gedacht, was geht denn hier ab? Weil, wie gesagt, ich habe ja diesen Bezug eigentlich gar nicht, aber wahrscheinlich, weil wir den auch jahrelang jetzt irgendwie unterdrückt haben und der Kapitalismus einfach größer geworden ist, als dass man jetzt noch irgendwie auf Glaube irgendwie geht und diese ganze Me, Myself and I-Bewegung, ich bin so geil und so weiter, einen da auch so verkommen lässt. Aber da habe ich echt dann so angefangen, auch durch Journal immer ganz viel mal so drüber zu schreiben, hey, was ist denn das, was mir da so viel Angst gemacht hat? Und ich muss wirklich von Angst sprechen, was ich total crazy fand, wo ich mir dann so dachte, oh Gott, hat das jetzt was mit meinem Selbstwert zu tun? Dass ich irgendwie so denke, ich kann gar nicht bedingungslos geliebt werden. So am I worthy of love? In jeglicher Form auch, ne? Weil ich dann auch echt gedacht habe, wie habe ich es eigentlich zu diesem Burnout so weit kommen lassen? Oder auch bei der Arbeit, manchmal sitze ich da bis um, also ich ja selber auch, ja, bis abends irgendwie um 22:30 und denke mir dann auch immer wieder so, ja, aber du bist doch eigentlich viel mehr wert, als den ganzen Tag in diesen Screen reinzustarren, ja. Also das ist so interessant, da kamen dann so viele Gedanken auf, mit denen man sich irgendwie gar nicht richtig so im Alltag, weiß ich nicht, beschäftigt. Und das fand ich jetzt einfach in deiner Art und Weise, wie du eben gesprochen hast, das hat mich gerade total fasziniert, das ist einfach mal gerade so zu hören, wie du da so dich so reingrooven konntest. Ich finde das total bewundernswert, weil ich wirklich, also jetzt immer noch merke, so ich werde gerade richtig warm, ich fange an zu schwitzen, also irgendwas passiert schon wieder in mir, ja. Was so bedingungslose Liebe in einem auslöst. Also ich frage mich wirklich, habe mich dann wirklich gefragt, sind wir Menschen heutzutage noch capable, bedingungslos geliebt zu werden, weil wir die ganze Zeit denken, wir müssen besser sein, wir müssen leisten, wir müssen was erreichen. Also geht das überhaupt noch, weißt du? Und ich glaube halt dann kommt der nächste Gedanke, wir können immer nur jemanden lieben oder geben, wenn wir halt uns selber lieben und halt auch für uns da sind. Weil sonst, ne, zerfrisst man sich und wieso und so weiter. Und ist dann deswegen vielleicht auch so manchmal so schwer, die Nächstenliebe überhaupt einzuführen oder zu leben, weil wir halt gar nicht mehr so richtig bei uns sind.
Mhm. Da steckt schon auch schon wieder so krass viel drin. Also, wo soll ich anfangen, ja? Erstmal finde ich es total interessant, dass dir das Angst macht. Also das ist wirklich ein Gefühl, was ich noch nie dabei gespürt habe. Deswegen finde ich das total faszinierend. Wobei schon, also die Begegnung mit Gott, das ist auch in der Theologie ein ganz bekanntes Phänomen oder sozusagen ein wissenschaftlicher Strang, der sagt, Gott ist immer zugleich Neugierde erweckend und abstoßend für uns.
Ja, macht Sinn, also das, genau, das habe ich gespürt, ja.
Und diese Angst, ich frage mich jetzt, ob liegt das daran, dass dir jemand, dass du das Gefühl hast, da kommt dir jemand zu nah? Oder ist das eher, es entspricht nicht deinem Selbstbild und du kannst es nicht glauben und annehmen? Was ist der Auslöser?
Ich glaube, ehrlich gesagt, ist das beides. Mhm. Also es ist diese, also es geht ja beides, von was du jetzt gesagt hast, geht ja auf diese Verletzlichkeit dann einfach runter und einfach so zu sein und so genommen zu werden, wie du halt bist, ne? Mhm. Ohne eben dich zu perfektionieren oder aufzubauschen oder zu zeigen, guck mal, wie viel Geld ich verdiene oder ich habe diesen Job und habe jetzt diese Promotion und fahre das Auto und wohne in dieser Wohnung und habe am Wochenende wieder das gekauft, sondern ich finde das irgendwie total interessant, if you break it down und alles mal wegnimmst, was du auch so in deiner Wohnung gerade siehst oder wo du mal halt gerade ist oder wenn du jetzt gerade zuhörst, so wenn du das alles mal wegdenkst, auch so was du anhast und so, du bist ja einfach ein Mensch. Mit einer Seele und einem pochenden Herzen und auch etwas, dieses Imagination. Und ich bin schon ganz krasser Glauber in der Hinsicht, dass ich sage, es gibt auf jeden Fall was Größeres als uns, weil ich finde das viel zu egoistisch zu sagen, wir Menschen sind das Geilste auf der Welt und wir regieren. Und manchmal, also als Kind habe ich zum Beispiel immer gedacht, irgendwer spielt die Sims und wir sind halt die Sims, ja. Oder wie bei Men in Black, wo dann am Ende diese Alien-Hand kommt und diese Universen so als Marbles in der Hand hat und da so spielt. Also ich habe immer die Imagination gehabt, nee, es gibt was Größeres als uns. Es muss auch was Größeres als uns geben.
Aber das finde ich jetzt, da muss ich einhaken. Das sind zwei sehr interessante Bilder. Na, da, die sind nämlich beide gefährlich.
Die sind total gefährlich.
Das sind zwei Bilder, wo dieses größere Wesen seine Macht ausspielen kann. Mhm. Also bei den Sims, ich kann mich erinnern, ich habe das gern schon gespielt und ich habe dann tatsächlich manchmal so Pools gebaut, wo dann keine Aufgaben mehr war.
Die Leute ertränkt.
Genau. Oder ja. Ich habe so einen Raum ohne Tür und so, ne? Das kommt mir so vor den Kopf. Und das ist eben genau das, womit der christliche Glaube bricht. Diese Macht wird nicht ausgenutzt, obwohl sie da ist. Wir glauben an einen Gott, der sich freiwillig in die Ohnmacht gibt, der sich freiwillig an die Seite von Menschen in ihrer Schwäche stellt, der auf Macht verzichtet, was total kontraintuitiv für uns ist in dieser Welt. Weil wir sind es gewohnt, dass Menschen ihren Macht, also die Macht erlangen wollen und diese dann auch ausnutzen.
Ja.
Und wir oder ich glaube an einen Gott, der eben genau das Gegenteil macht. Er hat die größtmögliche Macht. Er hat uns alle ins Leben gerufen. Er hat die Welt erschaffen. Er kann alles. Er ist allmächtig. Aber er nutzt diese Macht nicht, weil er regiert nicht durch, sozusagen. Sondern er gibt uns die Möglichkeit, und das ist, da knüpfen wir an das von vorhin, er gibt uns immer die Möglichkeit, auch selbst zu entscheiden. Selbst den Weg zu gehen. Und so wird die Welt, wie sie ist, aber er stellt sich dann an unsere Seite, hilft uns. Und das, deswegen macht mir das nicht so viel Angst, dass Gott mich in meiner Schwäche sehen kann. Weil er sozusagen solidarisch ist. Er wird selbst schwach. Er lässt sich ans Kreuz nageln. Also er gibt seinen Sohn. Er wird ganz klein, er wird ein Baby, er wird, ne, also er wird schwach, abhängig, hilflos.
Ja.
Und das macht einen großen Unterschied. Und dann ist es auch okay, dass er mich in meiner Schwäche sieht, weil er ist solidarisch mit mir Und es gibt zum Beispiel auch im Psalm 139, da geht es so darum, dass Gott uns sieht, wenn wir stehen oder wenn wir gehen und unser Herz erkennt. Und für die einen ist das total schön, dieses Bild. Und für die anderen ist das, oh Gott, so Big Brother is watching you, ganz gefährlich. Das ist so interessant. Da kommt auch so ein bisschen, was für eine Erfahrung habe ich mit Menschen, die in Machtpositionen waren. Das ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, ne?
Total.
Wie haben sich Menschen verhalten, die in einer höheren Position waren als ich oder die Vater, Mutter waren oder, ne? Mhm. Also da kommt dann viel auf und da muss man dann einfach gucken. Und das Interessante ist, was du hast ja gesagt, dass du so eine Zeit hattest, auch die dich zum Burnout gebracht hat, wo du immer dachtest, da muss ich gesehen werden und ich muss ins Außen treten, ich muss so, das ist ja eigentlich etwas, was auch als guter Funken in dir angelegt ist, ne? Mhm. Charisma. Und der hat dich aber irgendwie dann so weit getrieben, dass du dachtest, ich bin nur noch im Außen, ne?
Voll.
Ich glaube, das ist ganz häufig bei uns so der Fall, dass wir diese ganze Self-Care-Movement und auf uns selbst achten und zuerst uns selbst lieben, das liegt daran, dass wir so in der Art und Weise im Außen sind, die uns gar nicht gut tut. Nämlich immer mit so einem Filter, wie komme ich denn an? Also
ja,
es geht immer darum, Bestätigung oder in irgendeiner Weise eine Bewertungsschleife durchzulaufen, zu gucken, was denkt der oder diejenige über mich? Und wir sind nicht so sehr im Außen, einfach bei anderen Menschen, also einfach vollkommen beim Gegenüber. Und das ist etwas, was ich anstreben will. Ich kenne das natürlich auch, ich gucke ja auch die ganze Zeit, ich konsumiere Instagram oder ich poste was und dann gucke ich, wie kommt das an und so.
Das sind alles nur Menschen, ja.
Das ist einfach das ist unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist eigentlich also lohnenswert, mal wieder zu versuchen, diesen Filter rauszubekommen und einfach mal zu sein, wie man ist sozusagen, in dem Vertrauen darauf, dass uns jemand so geschaffen hat und dass das total gut ist. Also dass er uns genauso wollte oder sie. Und das hilft mir natürlich dann auch. Ja.
Voll. Also ich interessiere mich auch ganz viel für Geschichte, ne? Und ich glaube, da ist so bei mir ein bisschen der Bruch mit Gott auch gekommen, weil ich mir halt echt so dachte, ja, so Hexenverfolgung, Kreuzzüge, aber auch so die Stellung, die Gott bekommen hat, auch wenn du dann damals noch so guckst, und es waren ja alles Männer in Machtpositionen, Frauen sind als Hexen dann verbrannt worden, über Zweiten Weltkrieg müssen wir gar nicht reden, ja, oder generell Kriege oder was jetzt auch im Iran abgeht. Und manchmal war ich dann halt immer so, ja, wo ist denn jetzt dieser Gott? Also klar, der kann auch nicht überall gleichzeitig sein. Habe ich mir dann immer früher so erklärt. Wir hatten eigentlich einen echt coolen, der war gar nicht Pfarrer bei uns, der hat wie so ausgeholfen, aber der hat so unseren Konfirmationsunterricht gemacht, der Herr Müller. Der ist dann leider gestorben, aber der war total cool und der hat dann auch immer so gesagt, ja, man muss halt den Glauben für sich einfach finden. Und eben dieses Vertrauen da irgendwie reinbringen. Und das fand ich halt irgendwie schön, weil er hat das auch mit Imagination erweitern. Dass man halt einfach mal auch das Impossible glaubt. Und das Possible und sich gar nicht irgendwie so dran aufhängt an den 10 Geboten. Weil er dann auch so meinte, jetzt mal ganz realistisch, wir sind jetzt alle im 21. Jahrhundert, ja. Also natürlich lassen sich Leute scheiden und heiraten dann auch wieder. Ich meine, ich schaue auch gerade The Crown, da ist es ja auch so, nee, du darfst auf keinen Fall heiraten, wenn der schon divorced war. Und sie ist ja auch wirklich die Darstellung der Religion auch wieder als die Königin. Und das ist dann total crazy, wo ich dann manchmal so sitze, ja, aber wie kann man das halt zulassen, wenn es eigentlich, wie gesagt, um diese Liebe ja auch geht, ne? Und das war, glaube ich, mein Problem, wo ich dann mit Gott einfach irgendwann so abgeschlossen habe, weil ich einfach so gesagt habe, nee, aber ich habe mir halt dann immer dieses Nächstenliebe-Ding so rausgezogen und dieses Gemeinsame, das fand ich zum Beispiel im Konfi-Unterricht so geil, einfach alle Kids da aus dem Dorf Neuenhain zusammenzutrommeln und dann aus allen Schulen und halt so eine Gemeinsamkeit und Gemeinschaft da aufzuziehen. Wir haben auch viel so Sport und sowas gemacht. Klar, wir haben auch so Psalmen und alles auswendig lernen müssen. Aber er hat uns das auch auf eine coole Art und Weise beigebracht. Das ist jetzt nicht einfach mal lernen auswendig, dann hast du die Prüfung, dann ist gut, sondern wir haben dann über diese Psalme auch geredet, ja. Und was lest ihr jetzt da drin und was seht ihr? Und das ist was, was ich total schön finde und mir auch ehrlich gesagt noch vorgenommen habe, ist, dass ich mal die Bibel lesen will. Mhm. Weil ich das noch nie richtig gemacht habe. Ich kenne vom Rallye-Unterricht natürlich immer mal so Excerpts und hier mal irgendwie eine Geschichte oder eine Geschichte mal erzählt, aber dann halt nicht, wie sie da war. Aber ich habe da jetzt mal so auch für den Podcast ein bisschen reingelesen und ich fand es total krass geschrieben, auch wie dramatisch das eigentlich ist. Ja, also da geht es ja richtig ab.
Definitiv, ja.
Und das fand ich dann auch interessant. So, ja, es ist nicht alles nur sanft und, weiß ich nicht, mit so Samthandschuhen, weil das ist ja auch so ein Bild, was man irgendwie immer so hat, ne? Also auch so, ich finde das deswegen so schön, dass du jetzt auch als Pfarrerin eben sagst, ja, natürlich, ich habe auch mal Party gemacht und Alkohol getrunken, weil man immer so ein Bild hat, auch von Gott, dieser Perfektion irgendwie, und die tun nie was Schlimmes und da ist immer alles richtig und es gibt nur Gut und kein Böse in diesen Menschen und auch alle, die eben ihn repräsentieren und, aber halt auch zu sehen, ja nee, also selbst in den Geschichten, da geht es ja drunter und drüber, ja. Also dieses dramatische Storytelling, das zieht sich ja überall durch.
Definitiv.
Also ich fand das sehr interessant.
Also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass Gott in dem Sinne perfekt ist. Zumindest, also das, was wir in den biblischen Geschichten lesen, das zeigt einen Gott, der auch eifersüchtig ist und der zürnt und der reut und der wirklich auch alle Emotionen, die wir so kennen, auch hat, ne? Ein Mensch, also kein Mensch, das war ein Versprecher, aber ein Wesen, das in Beziehung ist und sich durch diese Beziehung auch bewegen lässt, ne? Also kein feststehender Gott, der irgendwie, wie gesagt, kein feststehender Gott, der mit Brechstange durchregiert, sondern jemand, der sich bewegen lässt. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Gottesvorstellung, die in der Bibel ist. Nur kann ich das total nachvollziehen, dass man irgendwann dann auch mit diesem Gott bricht, wie er repräsentiert wurde in der Kirche oder durch die Institution oder durch die Geschichte, weil das Absurde ist ja, dass dieser Gott, der eigentlich sehr geduldig und liebevoll und auch auf das Schwache blickend und sich selbst schwach machend in die Ohnmacht gehende, dass dieser Gott, in dessen Namen Macht ausgenutzt wurde. Also ganz, ganz absurd. Eigentlich genau gegenteilig zu dem, was uns die Bibel über Gott lehrt. Ja? Also
ja,
sowas wie Kreuzzüge oder Hexenverbrennung oder so. Und die Gebote letztlich, das sind Lebenshilfen, das sind keine Grenzen, das soll uns nicht einengen, sondern das soll uns frei machen, ja. Das sind eigentlich Hilfen für uns, besser zu leben. Das ist nichts, was irgendwie so eine, was Böses, was uns irgendwie einschränken soll.
Ja.
Und das wurde halt leider immer wieder auch falsch interpretiert oder sich falsch zu eigen gemacht. Und daran kann man nur lernen, so wir als Kirche jetzt, die wir das repräsentieren. Und ich glaube, da verändert sich dann viel, wenn man mal so ein bisschen drauf, wenn man das neu liest, so wie du jetzt plötzlich dann mal wieder in die Bibel gucken, ja, dann denkt man, huch, okay, ich kannte immer nur diese typische, der barmherzige Samariter und
ja,
so, ne, Psalm 23, bla bla, kennen wir alles. Und dann mal guckt so, krass, da sind irgendwie voll die krassen Geschichten über, weiß ich nicht, Homosexualität, jetzt nicht in dem Sinne mit dem Namen, aber auch Beziehungen zwischen Männern, die in einer Art liebevoll sind, die vielleicht auch, also da sind ganz viele Geschichten drin, die wir irgendwie gar nicht vermuten in der Bibel. Und die wir jetzt auch mit einem neuen Blick auf die Welt auch nochmal ganz neu verstehen lernen. Ne? Wir kennen dann meistens immer nur die Auslegung irgendwie. Und wenn man nochmal richtig reinguckt, dann ist das doch irgendwie spannend, ja.
Nee, total. Also aber das ist jetzt auch gerade nochmal gut, dass du das auch nochmal so betont hast. Deswegen erstmal danke dafür. Aber auch diese Auslegung. Also das ist sowas, wo ich halt auch immer gesagt habe, ja, das hat jetzt wieder irgendwer geschrieben. Wer sagt das denn, ja? Aber auch dieser Missbrauch davon. Also das wird mir jetzt halt, während ich The Crown halt einfach auch schaue, witzigerweise irgendwie so krass bewusst, was da gemacht wurde. Und ich beschäftige mich halt jetzt auch ganz viel mit diesen ganzen patriarchalen Strukturen, ja? Und da spielt das natürlich auch einfach rein. Da sind totale Machtpositionen damals dann in der Institution der Kirche einfach ausgenutzt worden und eben die Gebote waren dann, so musst du leben und danach wirst du als Mensch bestimmt, ob du würdig bist oder nicht, ne? Also da sind echt so Sachen schiefgelaufen, wo ich manchmal wirklich so denke, so eine Zeitmaschine wäre geil, dass man mich zu dem Zeitpunkt mal zurückbeamt, wo das alles passiert ist.
Ja.
Und wir dann diese Person einfach mal kurz, weiß ich nicht, beiseite schieben oder irgendwie woanders hin einladen, dass das nicht passieren kann.
Ja.
Aber ja, ich finde das voll schön, dass du jetzt auch sagst, da ist so ein Umbruch bei dir in der Kirche, und dass ihr da vor ganz vielen Herausforderungen auch steht, auch gerade mit der Zeit, die jetzt da passiert. Also wie geht's dir denn damit? Hast du dir da irgendwie jetzt gesagt, so hey, ich bin jetzt eine junge Pfarrerin, ich will da irgendwie was verändern? Oder was ist denn so für dich so ein Optimalbild, dass du da irgendwie was machen kannst oder dein Ziel?
Ja, also ich sag mal, ich bin mit sehr viel Schwung reingestartet. Wir hatten einen coolen Ausbildungskurs. Also das, es gibt dann auch so ein Referendariat wie bei Lehrern oder Juristen, Juristinnen. Und da waren viele junge Leute mit coolen Ideen und alles spannend. Und ich habe viele Ideen für diese Kirche oder auch für die Gemeindearbeit vor Ort und muss aber ehrlich sagen, dass ich schon immer wieder auch an den Strukturen scheitere. Das hat was damit zu tun, die Kirche ist ähnlich wie auch unser Staatsgebilde ein Riesentanker. Und wenn man da das Ruder rumreißt, dann ist man erst in 100 Kilometern ein bisschen nach rechts gerückt oder ein bisschen nach links gerückt.
Wie wahrscheinlich bei vielen Strukturen, ja.
Genau, es ist einfach durchbürokratisiert und es ist sehr, sehr schwierig, da Dinge neu zu machen. Plus ich habe einfach, leider bin so überlastet mit der Arbeit, die vor Ort ist, dass ich leider die Muße manchmal nicht habe, um mir neue Dinge zu überlegen, was total schade ist, ne? Weil wir einfach super knapp sind. Die Kirchensteuerzuweisungen werden ja immer weniger, mehr Menschen treten aus. Das führt dazu, dass wir immer größere Gebiete betreuen und die Ansprüche aber eigentlich immer höher, also immer mehr wachsen. Also Menschen, die kommen, eine Trauung wollen oder ihr Kind taufen lassen wollen, die haben ganz andere Ansprüche, ist auch fair, ja. Also da kann man nicht mehr 0815 oder irgendwas aus der Schublade nehmen. Das muss alles hoch individualisiert und personalisiert sein, ja. So sind wir, das ist unsere Entwicklung in der Gesellschaft, ne? Also Top-Dienstleistungen sind gefragt. Und das macht es manchmal schwer für mich, dann so an diesem Elan festzuhalten, da was zu verändern. Aber ich glaube, so von meiner ganzen Denke bin ich so, naja, ist einfach, natürlich sind ganz neue Denkarten in mir angelegt, also viel feministischere, viel machtkritischere, viel, sagen wir mal, inklusivere Gedanken, die natürlich viel verändern in den tagtäglichen Begegnungen, ne? Also jetzt allein schon, wenn ich gleichgeschlechtliche Partnerschaften begleite und die Menschen traue, dann sagen die immer, ach Mensch, wussten wir gar nicht, dass das hier so in der Kirche geht und dass man so offen ist und so. Da merkt man dann schon, da kann man was bewegen. Aber so die ganz große Strukturveränderung, für die habe ich leider zeitlich keine Kapazitäten und das wurmt mich tierisch, weil ich gerne, weil ich eigentlich weiß, dass es besser geht. Vieles, sehr, sehr vieles viel besser geht in der Kirche und wir so stagnieren, weil wir so einen riesen Überbau haben. Und dann doch einfach, ich habe ja in meinem täglichen Umfeld schon auch viel mit Menschen höheren Alters zu tun, also das sind jetzt nicht so Menschen meines Alters und da sind Traditionen einfach sehr, sehr wichtig, was ich auch verstehen kann, das ist Heimat für die und da ist es natürlich dann doch manchmal nicht so ganz so leicht, die neuesten Dinge oder sagen wir mal, neue Wege einzuschlagen. Was ich versuche, aber es ist doch auch häufig so, ach Mensch, wir haben das immer so gemacht und können wir nicht.
Ne? Change is difficult.
Ja. Genau, also man muss da wirklich sehr, sehr geduldig sein und ich glaube, eigentlich haben wir die Zeit nicht unbedingt. Aber ich habe so ein bisschen auch da wieder das Urvertrauen, dass wir Menschen die Kirche nicht retten müssen, sondern dass Gott das schon irgendwie macht. Auch wenn wir ganz klein wieder werden und irgendwie nur ein paar Hanseln und dann daraus wieder so eine Gemeinschaft wird, dann ist das auch voll okay für mich. Also es muss wir müssen nicht wachsen oder ich muss jetzt nicht irgendwie hier plötzlich Tausende in meinen Gottesdienst anziehen oder so, da habe ich gar nicht das Ziel, sondern wenn ich ein paar Menschen begleiten darf in ihrem Leben und denen was Gutes tun darf mit der Botschaft, dann ist das alles, was ich will eigentlich. Damit
Voll schön. Und wenn wir jetzt mal so ganz utopisch einfach denken und sagen wir mal diese ganzen Strukturen, so jemand wird jetzt kommen und sagen, hey Olli, du, ich mach, schnipse mal, die Strukturen sind weg und du kannst machen, was du willst mit der Kirche oder deiner Gemeinde. Wie würde das denn für dich aussehen, so eine moderne Kirche oder ein moderner Glaube oder ein Zeitgenosse oder halt ja für die Zeit jetzt passender Glaube auch?
Also ich glaube, dass ganz viel eigentlich, was in unseren Traditionen und unserem Glauben aufgehoben ist, total wichtig ist für unsere moderne oder postmoderne Welt. Und dass ich also vom Kern der Botschaft überhaupt nichts verändern will. Weil ich glaube, das ist total wichtig, dass es gerade eigentlich in unsere Welt reinspricht. Aber ich würde gerne, also ich viel weniger Bürokratie, das ist klar. Also diese ganzen Formulare und jetzt muss ich mich irgendwie um die Gebäudesanierungen und Grundsteuer, all so ein Gedöns, ja. Dafür bin ich nicht angetreten. Das nervt mich total, weil ich dafür habe ich einfach überhaupt keine Kapazität. Und ich glaube, so im Grundwesen würde ich gern, dass wir als Kirche, also die Kirche heißt in ihrem, also ursprünglich im Griechischen heißt das Ekklesia, das heißt die Herausgerufene, dass wir mehr rausgehen, dass wir uns nicht so verschanzen, dass wir nicht...
Schön.
Also genau, was du gesagt hast, du findest manchmal die, auch die Gesellschaft so exklusiv und so ausschließend und man ist nicht so angenommen, wie man ist. Mhm. Genau das müsste die Kirche eigentlich... Also das ist eigentlich ihr Wesen, ja, vom Urgedanken her und von dem, was Jesus gemacht hat und von dem, was Gott in der Bibel repräsentiert, ist, dass sie rausgeht und Menschen einlädt und zusammenbringt und hilft und, ne?
Ja.
Und das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Wir verschanzen uns und überlegen, wie können wir irgendwie unsere Relevanz noch halten und wie können wir noch weiterhin Gehör finden und so, anstatt einfach rauszugehen zu den Leuten und da zu sein, wo wir gebraucht werden. So, das ist eigentlich am Ende des Tages das, was unser Auftrag war. Und dafür kreisen wir eben auch viel zu sehr um uns selbst als Kirche. Das ist echt ein Problem im Moment. Weil wir
das ist interessant.
Ja, Geld wird weniger und Ressourcen werden weniger und man überlegt halt, wie kann man das alles noch sichern, was man hat, anstatt einfach zu sagen, komm, wir werfen alles über den Haufen und
wir gehen auf ein neues Schiff, Freunde.
Genau, ja, endlich mal. Ja. Weiß ich nicht, auf dem Schlauchboot mit Geflüchteten zusammen, so halt, ne? Das ist so das Bild, ja. Auf ja, irgendwie einfach auf neue Gewässer.
Aber ich finde es ein total schönes Bild. Ja. Also dieses, gerade so dieses, dieser Gemeinschaftsgedanke, ne? Also ich werde auch immer so ein bisschen aggro, weil du auch gerade so meintest, so auf die Menschen zugehen, wo die wo Hilfe gebraucht wird oder halt auch einfach, wo Menschen einen brauchen. Ne? Ich merke immer, an Weihnachten kriegen auf einmal alle wie so ein schlechtes Gewissen, weil sie das ganze Jahr über nicht gespendet haben oder irgendwo ausgeholfen haben oder so. Oder dann sagt man immer, ja, ich habe meine Kleider zur Altkleidersammlung oder sowas gebracht, wo du dann weißt, das landet eh wieder in irgendeinem Secondhand-Store. Und das, da werde ich immer richtig aggro, ne? Weil ich mir echt so denke, Mann, wir haben so viel und brauchst du jetzt wirklich nochmal diese Hose, brauchst du nochmal diese Schuhe, die man sich gekauft hat, musstest du jetzt mal dieses teure Essen machen oder weiß ich nicht, halt dieses ganze Materielle, ne? Und wie du sagst, es ist halt immer für dieses Außen, immer dieses Geben. Und eigentlich, also ich spende wirklich jeden Monat, weil ich einfach wirklich sage, ich habe zwar nicht viel Geld, hier in München ist scheiße teuer, aber hey, ich habe ein Dach über dem Kopf. Auch wenn die Heizkosten katastrophal sind, ja, aber ich kann wenigstens warm leben, ich kann meine Haare waschen, ich kann Running Water. Das haben viele einfach nicht. Mhm. Und ob es jetzt die Umwelt ist, Tiere oder ob es Menschen sind oder auch Länder, die man unterstützen kann, ja, also es wird überall Hilfe benötigt und manchmal denke ich mir dann echt so, ja, wer nimmt sich eigentlich raus, sozusagen, ich helfe da nicht aus. Und es muss ja teilweise auch, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, hey, ich kann die Finanzen nicht hergeben. Es gibt ja auch immer andere Art und Weisen, auszuhelfen. Ich fand das zum Beispiel total schön, als der Krieg in der Ukraine da losging, dass dass dann hier alle auf einmal am Bahnhof standen, ja, und bereit waren, einfach Wohnungen aufzugeben. Und da, ich glaube, da hat Corona auch ganz viel mit uns gemacht und diese Gemeinschaft nochmal viel enger zusammengeschweißt. Ich meine, da ist richtig viel Shit abgelaufen während Corona, aber da habe ich echt jetzt so ein bisschen Hoffnung, dass die Menschen jetzt so ein bisschen mehr aus ihrer eigenen Blase rauskommen und einfach so ein bisschen sehen, so, ja, hey, Deutschland ist halt ein krass reiches Land und wir haben es krass gut hier. Und nur weil jetzt ein Krieg nah an uns ist und die Gefahr besteht, okay, dass es uns jetzt einnimmt, das passiert auch überall anders auf der Welt. Warum gibt es da jetzt nur einen Fokus? Ne? Also, da klar kommt dann auch dieser Survival-Gedanke natürlich von den Urinstinkten wieder hoch. Aber ich frage mich halt immer wieder, wie kann man diese Gemeinschaft irgendwie wieder näher bringen? Wie kann man das Menschen wieder klarer machen? Hey, es geht nicht nur um dich, es geht ums Allgemeinwohl. Es geht darum, ja, auch dem Menschen auf der Straße eben zu helfen und nicht als Abschaum zu sehen, weil der arbeitslos ist und keinen Job hat oder so. Ne? Also das hatten wir auch mal bei einem Podcast, die meinte, boah, Nathalie, ich hatte so panische Angst, einfach zu kündigen und dann arbeitslos zu sein. Gesellschaftlicher Abschaum. Krass, ja. Ja, es ist so krass, was wir für Strukturen aufgebaut haben, wenn wir failen, in Anführungszeichen. Ne? Obwohl es vielleicht auch einfach mal eine Findungsphase ist. Oder natürlich jetzt werden auf der Straße die Leute, die da sitzen, die gehören dann auch wieder irgendwelchen Kartellen an oder was weiß ich was, die natürlich auch in die Scheiße reingeboren sind. Das darf man auch immer nicht vergessen. Aber halt immer dieses auch mal zu hinterfragen, ja, warum ist das denn so? Und nicht einfach nur so sich angeekelt zu fühlen oder so zu denken, nee, die wollen das schon so in den Townships und so weiter oder in die Favelas. Ne? Also da gibt es ja, ich finde immer, jedes Menschenleben ist gleich, also gleich wert. Und deswegen sollte man da auch irgendwie ja nicht so abstufen. Ich komme mit diesen Hierarchien einfach nicht klar, muss ich sagen. Auch wenn Leute dann immer sagen, ja, das ist der CEO von so und so oder die CEO. Ich bin immer so, ja, okay, super, aber die Frau wäscht oder der Herr auch irgendwie noch so mit dem Wasser die Haare und wird wahrscheinlich auch irgendwie sich so zu Hause streiten und dem hängt auch mal ein Popel raus oder sowas. Also ich finde halt diese Verherrlichung so interessant, dass ich das so, ich finde es interessant jetzt auch mit dem Gespräch, dass wir das mit vielen Menschen machen, aber halt so komplett da, wo es eigentlich so herkommt, so ein bisschen so, ne, also von Gott auch, dass das komplett weg ist. Ja. Das heißt komplett, also es gibt ja noch viele Gläubige, aber dass das halt gar nicht mehr so aktiv bei uns also drin ist.
Ja, ja, ich glaube, das ist, das hat, glaube ich, ein bisschen was damit zu tun, dass wir vieles für selbstverständlich halten, dass uns vieles selbstverständlich geworden ist. Und andererseits, dass also ich glaube an einen Gott, dem ich alles verdanke, ja, also dem ich mein Leben verdanke und alles, was ich habe, was ich bin. Und wenn man aber diesen Gedanken nicht hat, wenn man also das der Meinung ist oder der Auffassung oder das Gefühl hat, alles, was ich bin, habe ich mir selbst zu verdanken, es geht auf meine Leistung zurück, geht auf das zurück, was ich erwirkt habe im Leben, dann ist das eine ganz andere Haltung zu mir selbst, befördert aber auch den Wunsch, bewertet zu werden und andere zu bewerten. Ne? Und wenn ich aber von vornherein davon ausgehe, dass wir alle gleich geschaffen sind, also alle unser Leben jemand anders verdanken und nicht uns selbst und auch unser ganzes Sein jemand anders verdanken als uns selbst, dann macht das einen Unterschied in der gegenseitigen Bewertung sozusagen. Und dann ist es auch viel selbstverständlicher, dass ich sage, derjenige, der da auf der Straße ist, der hat genau den gleichen Wert wie ich und deswegen kann ich ihm auch helfen oder ihr. Mhm. Ja. Ja. Das ist so eine Sache und ich glaube, das hast du angesprochen hast, dass man dann immer irgendwie kurz vor Weihnachten, dass die Leute dann plötzlich so diesen Spendenwahn bekommen und so. Ich finde das irgendwie, ich finde das in der Art und Weise auch schön, dass zumindest so Ereignisse oder so eine Jahresstimmung oder Pandemie oder Ukraine-Krieg diesen Auslöser geben können. Das finde ich schon toll. Also
das stimmt, ja.
Eher so, dass ich denke, ach Mensch, ist doch toll, dass die Menschen sich doch dann nochmal aus dieser Selbstverständlichkeit rausholen lassen und merken, wenn ich jetzt in der Ukraine wäre, dann würde es mir genauso schlecht gehen, egal was ich geleistet habe, sozusagen. Also sich nochmal reinversetzen. Ne? Und dass Weihnachten als Jahreszeit, das überhaupt noch diese Kraft hat und diese Macht hat, auch Menschen nochmal ins Nachdenken zu bringen, das finde ich einfach eigentlich was total Schönes. Und gleichzeitig denke ich aber auch so, zum Beispiel Kirchensteuer ist auch so ein interessante, sagen wir mal, daran offenbart sich viel, weil viele sagen so, ich zahle das nicht mehr so gerne, weil ich gehe gar nicht mehr in den Gottesdienst oder ich nehme gar keine Angebote in Anspruch oder also ich mache damit gar nichts mehr. Und die Kirchensteuer ist eigentlich eine solidarische Abgabe. Da gibt man ein Stück von dem, was man, also früher war das der 10. Teil seines Gehaltes ab an die Menschen, die arm sind. Das ist also nicht, ich gebe da was hin, damit ich dann for free eine Trauung bekomme oder mein Kind taufen lassen kann oder irgendwie zum Kirchenchor gehen darf, sondern ich gebe da was ab, weil ich weiß, die Menschen in der Kirche engagieren sich für Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist eine Solidarabgabe. Und das ist total abhanden gekommen, die Idee, dass man also regelmäßig ein bisschen was von dem, auch wenn es nur was wenig ist oder wenn es ganz viel ist, abgibt, weil man es nicht seiner eigenen Leistung zu verdanken hat, dass man dort ist, wo man ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, oder auch der Gedanke, weil wenn ich habe so viel geleistet, ich habe das auch verdient, dieses Geld.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ne?
Warum soll ich das jetzt abgeben? Ich habe
Genau.
das doch selber verdient. Genau.
Ist auch ein total natürlicher Gedanke in unserer Gesellschaftsstruktur, ne? Das ist, man kann Kapitalismus gut oder schlecht finden, so das hat uns auch viel gebracht, hat uns viel Wohlstand auch gebracht, unsere Wirtschaftsform. Aber das bedeutet natürlich, dass Leistung belohnt wird, ne? Und dieses Belohnungssystem, diese Belohnungsdenke ist ganz, ganz tief in unserem Wesen, in unserem Verhalten drin. Also ich habe,
Total.
also das ist, wir gönnen uns ja auch nur, wenn wir dann, ne? Also das ist schon
Voll.
dieses Wort Gönnung, das ist sowas, da muss man vorher irgendwas gemacht haben, so, um sich irgendwas zu gönnen zu dürfen oder so. Ich gönne mir jetzt mal. Das ist so,
Cheat Day.
ja, genau,
Ja,
oder
ja.
Cheat Day, genau, das sind alles so Dinge, da merkt man schon so im Vokabular, das hat alles was damit zu tun, dass wir darauf gepolt sind, erst was leisten zu müssen, damit wir dann XY, so, ne? Und
Genau.
ganz viele psychische Erkrankungen gehen darauf zurück, auf dieses Belohnungssystem.
Boah, also da hast du jetzt auch nochmal eine Tür geöffnet, Fräulein. Also
Ja.
es ist echt, da kann ich Stunden drüber reden, weil ich auch, wie gesagt, also ich hatte eine Konsum-Addiction mit Büchern. Du hast auch gerade sehr viele Bücher hinter dir. Bei mir sieht es hier auch so alles noch aus. Und dann da hinten liegen schon welche auf dem Boden und im Schlafzimmer sind auch noch welche. Und wirklich, ich habe so viele Bücher von diesen ganzen Büchern noch gar nicht richtig gelesen. Aber weil ich so eine Addiction hatte mit Stories und ich will Bücher haben, weil Bücher machen mich einfach glücklich. Und dann kam wieder was Neues raus und ich wusste, ich will das lesen. Und dann kam wieder was anderes und dann, also, es war total krank, ja. Und ich, also, hab da auch mit meiner Therapeutin viel dann drüber gesprochen, weil ich so meinte, was ist denn los mit mir, ja? Also andere haben ja, also bei Frauen ist es ja oft so eine Shoppingsucht dann, Männer gehen ja oft dann in Sport eher rein, obwohl ich auch ein paar Frauen kenne, die das machen. Oder vor allem in diesen Job dann einfach nur noch arbeiten, hasseln, hasseln, hasseln. Und das führt mich jetzt auch gerade wegen diesem Belohnungssystem, was du gerade gesagt hast, und diesem Gönnen, ne? Also ich merke auch, dass viele Leute gar nichts mehr gönnen. Also selbst die kleinen Sachen werden nicht mehr gefeiert. Und wenn man das Ziel erreicht hat, ist das nächste Ziel schon angesetzt und das erreichte Ziel wird gar nicht gefeiert, ne? Oder vielleicht mal kurz angestoßen und dabei wird auf dem Handy schon die nächste E-Mail wieder verfasst. Deswegen, ich frage mich wirklich manchmal, und das ist jetzt so vielleicht ein bisschen dark, auch so kurz vor Weihnachten, ja, aber es macht mir schon irgendwie so Sorge, auch ich merke das bei mir manchmal und auch was wir so besprochen hatten, wo ich meinte, so, hey, diese Angst kommt bei mir da so manchmal echt auf. Kann man bedingungslos geliebt werden? Gibt es da so jemand einfach komplett sich so zu zeigen? Weiß ich überhaupt, wer ich bin, um mich komplett zu zeigen? Oder das spielt ja dann auch noch alles so damit rein, ja, so diese Maske oder Masken, Plural mittlerweile abzulegen. Und ich frage mich wirklich manchmal, ja, also können wir überhaupt heutzutage noch geliebt werden? Also das wirklich annehmen, so eine richtige Liebe, weil wir haben ja jetzt auch bei Hugo Sisters eben dieses Thema Liebe. Und da haben wir jetzt ganz viel von natürlich Liebe in Beziehungen gesprochen. Aber ich glaube, wir sind so Erwartungen getrieben, so das hat so zu sein oder man muss das jetzt so machen und auch in Familienbeziehungen, die Rolle wird jetzt so eingenommen und du musst so sein als Mutter und so weiter. Oder auch in Freundschaften. so wir, ich habe manchmal so, so dem Englischen sagt man so, we set ourselves up for failure, aber wollen das halt irgendwie gar nicht so richtig wahrnehmen. Und ich habe mir dann echt, nachdem ich dieses Buch gehört habe, so gedacht, so, also gerade bei mir, weil ich diese krasse Reaktion eben hatte, ja krass, lasse ich das überhaupt zu, richtig geliebt zu werden? Und hat das auch was, wie du sagst, mit diesem Erreichen wieder so zu tun und gut genug zu sein? Und ja, wann ist denn genug? Und eigentlich ist ja jeder gut genug. Das ist so ein, das ist wie so schizophren bei mir schon fast, weil ich halt, wie gesagt, sage, so alle Menschen sind ja gleich viel wert und everybody's enough. Und natürlich kannst du dich immer weiterbilden und du kannst da nochmal irgendwie was besser machen und hier und so. Aber so vom Grund auf, ja, also ist keiner meiner Meinung nach, nur weil die Person vielleicht eine Behinderung zum Beispiel hat oder eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Religion verfolgt oder Kultur hat oder Sprache oder Gender oder was auch immer, ja, ist das für mich nicht minderwertig. Und dann denke ich aber wieder so, ja krass, Nathalie, jetzt bist du wieder so krass in diesem Geben-Modus, aber wann gibst du dir, also können wir uns selber überhaupt noch geben und uns selbst überhaupt noch lieben, um Liebe eben anzunehmen?
Ich glaube, es fällt uns zunehmend schwer, weil das mit ganz viel mit wiederum mit Machtverzicht und Loslassen können zu tun hat. Also wenn ich geliebt werde, muss ich darauf vertrauen, dass der Mensch in mir etwas sieht, was ich vielleicht manchmal selbst nicht sehen kann. Ich muss auch abgeben können meine Selbstbewertung. Ich muss abgeben können meine Autonomie, meine Freiheit, meinen Wunsch nach Selbstverwirklichung. Das sind Dinge, die ich alles abgeben muss, um bedingungslos geliebt zu werden. Das heißt nicht, dass wir nicht uns selbst verwirklichen dürfen oder auch eigene Entscheidungen und einen eigenen Willen dem zu folgen und so. Aber ich muss annehmen können, dass mich jemand, egal wie ich mich entscheide, und egal, wer ich bin und egal, welche Wege ich einschlage und egal, wie gut oder schlecht ich in einer Sache bin, liebt. Das heißt aber auch wirklich, dass meine Entscheidung und meine Entwicklung und wie ich bin nicht mehr ganz so relevant ist in der Art und Weise. Verstehst du, was ich meine? Voll. Also man muss ein Stück weit auch sich selbst abgeben können, um so geliebt zu werden. Also zu sagen, es ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen und es ist auch gar nicht wichtig, dass ich gut bin. Also das hat etwas mit ganz viel loslassen können zu tun. Und ich glaube, das sind wir einfach nicht mehr gewohnt, weil wir gelernt haben, dass Autonomie eines der größten Werte und Güter in unserer Gesellschaft sind. Freie Entscheidung, jeder darf frei entscheiden. Jeder hat Wahlfreiheit in allen möglichen Situationen zu werden, was er will oder sie will. Das ist ein total hohes Gut und ich schätze das auch, aber das führt auch umgekehrt dazu, dass wir uns selbst immer in die Verantwortung nehmen für die Entscheidung, die wir treffen und dafür aber auch Lorbeeren wollen. Ne? Einerseits wollen wir sozusagen die Entscheidung treffen, aber wir wollen dafür auch eine Bewertung bekommen. Und total. Das abzugeben, das ist sauschwer in so einer Gesellschaft, in der wir leben, abzugeben und zu sagen, das ist eigentlich völlig irrelevant, wie ich mich entscheide, wie ich mich entwickle. Ich werde geliebt von einem höheren Wesen zum Beispiel, ja, von Gott werde ich geliebt, egal was ich mache. Das hat dann manchmal so was mit, also da kommt ein Gefühl der Indifferenz oder der nicht der Selbstwirksamkeit auf. Und das ist etwas, was wir eigentlich gar nicht abkönnen als Menschen. Und ich glaube, bedingungslos, also ich finde es interessant, dass du so rumfragst, ob wir überhaupt noch geliebt werden können, weil ich glaube nämlich zum Beispiel, dass wir auch nicht bedingungslos lieben können.
Ja, absolut.
Da sagen manche, dass so die Liebe von Eltern zu Kindern wäre bedingungslos, aber selbst die ist nicht bedingungslos. Also ich kann das schon sagen, also ich würde schier ausrasten, wenn mein Sohn nicht auch mal lachen würde und lustig wäre und mich, weißt du, also der gibt schon was.
Voll.
Wenn er das nicht täte, würde ich den an die Wand klatschen manchmal, ne? Und das ist eine Erfahrung, absolut, die ganz viele Eltern machen, dass das gar nicht so bedingungslos ist, was man da, man da fühlt. Und deswegen ist uns das total suspekt, die Idee der bedingungslosen Liebe, weil es die eigentlich in der Welt nicht gibt. Also in den Beziehungen, in denen wir leben. ist
Total.
Annäherung daran, aber eigentlich gibt sie in der Reinform gibt sie nicht. Und das anzunehmen bedeutet eben auch einfach unfassbar viel eigene ja, Macht abzugeben, also Macht über mich selbst abzugeben. Zu sagen, da sieht mich jemand, da sieht mich jemand viel mehr, als ich mich selbst sehen kann. So. Und
Und das ist okay.
das ist okay und das ist, der sieht die Schwächen und der findet die trotzdem gut und so. Das kann gut tun, aber es kann auch irgendwie echt ein,
Überwältigen, ja.
ja, also.
Ja, ich hatte das jetzt bei meinem Ex-Freund so krass. Der hat mich zum ersten Mal, war das eine Beziehung, wo ich wirklich, ich konnte einfach ich sein. Also mit allem, ja. Also, und ich meine, du kennst mich, ich bin viel. Das kann auch sehr anstrengend werden. Aber der hat das, also mitgemacht, das ist das falsche Wort. Das hört sich so an, als wäre der so passiv neben mir gesessen, ja. Aber also der hat auch schon gut Konter gehalten. Aber der hat mich selbst so ausleben lassen. Und das ist sowas, was ich ihm für immer dankbar sein werde. Und auch mir, dass ich das dann so zugelassen habe und auch meiner Therapeutin, dass wir das erarbeitet haben. Aber das hat mir auch am Anfang richtig Angst gemacht, also ihn in mein Leben reinzulassen, weil ich wirklich so, ich war so, oh mein Gott, also der sieht mich. Und da war ich wirklich so, um Gottes Willen, guck mal, das ist auch so witzig, ne? Total alltäglichen Sprachgebrauch, mein Gott, um Gottes Willen. Und dann sagen wir alle, wir sind wieder nicht gläubig, aber es ist alles da, es ist total interessant. Es fällt mir immer mehr auf, seitdem ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Ist total witzig. Ja, aber da kam der in mein Leben und war einfach so, ja, dann ist das halt einfach so. Und ich war schon wieder, wie, das ist so. Und da, und war dann auf einmal nicht in so einer Streitsucht, aber ich konnte es halt gar nicht glauben. Und das fand ich echt abgefahren, das, zu einem Punkt, dass ich es wie schon fast erzwungen habe. Oder ich glaube ja auch wirklich daran, so Karma, also. Oder Manifestation, ne? Das, was du glaubst, passiert dann auch irgendwie, wenn du immer mehr in diesen Glaubenssatz reingehst. Und ich habe wirklich irgendwann gedacht, ja, der verarscht mich ja eh einfach. Und das ist alles nur Show und der ist nur nett, weil er irgendwie was gerade vorhat oder sowas. Also so völlig beknackst, ne? Also auch ganz grausame Männergeschichten einfach in meinem Leben schon gehabt, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber diese bedingungslose Liebe ist was, wo ich wirklich so sage, so, ja, krass, habe ich jetzt bei einer Freundin und einem Freund von mir, die gerade geheiratet haben, gesehen. Und ich glaube wirklich, also das, so die verkörpern für mich so bedingungslose Liebe, weil die sich halt in allem einfach nehmen. Egal, komme, was wolle, aber sie nehmen es zu zweit auf. Und das finde ich total schön. Und ich weiß wirklich manchmal nicht, ob jede Person das Glück haben wird, das zu haben. Und manche wollen das ja auch gar nicht und brauchen das auch vielleicht gar nicht, ne? Aber. Also gerade wenn man mit Hunden aufgewachsen ist, zum Beispiel, die finde ich zum Beispiel leben einem bedingungslos, wahrscheinlich aber auch, weil sie den Mund nicht aufmachen können und den nicht gegenhalten können.
Von dir Fressen
Ja,
bekommen.
genau, das ist auch wieder Belohnung, wo du mit den Gassi gehst. Aber ja, es ist einfach etwas, was mich sehr beschäftigt und auch jetzt natürlich zu dieser Weihnachtszeit. Es wird kälter draußen, es ist dunkler, man ist mehr alleine zu Hause. Ich habe auch eine Freundin, die ist total süß. Die sagt immer, wenn es regnet am Wochenende und wieder so eklig ist, fragt sie immer, brauchst du, immer auf Englisch, so, do you need a rain girlfriend today? Und dann bietet sie mir wie so an, immer so meine Freundin für den Tag zu sein und dann kuscheln wir oder irgendwie sowas. Und ich bin jedes Mal so, Mann, das ist so süß und es ist auch so schön. Und ich bin so dankbar, solche Freunde auch einfach zu haben, ne? Dass man halt gegenseitig auf sich so aufpasst. Und jetzt auch vor der Weihnachtszeit melden sich ja dann auch immer alle Ex-Freunde, weil alle wieder alleine sind und sowas. Denke ich mir auch jedes Mal so wirklich, es ist wie Clockwork hier. Ist schon witzig, was diese Jahreszeit so
Mit einem macht,
aufbringt,
ja.
dieses ja nachdenkliche und ja reflektierende, also zumindest für mich so.
Aber von Freunden und Freundinnen kannst du das annehmen? Also dieses, dass sie dir was geben, ohne dass du ihnen was zurückgibst? Oder ist es
Ganz
auch
schwierig.
schwierig?
Also zum Beispiel das Schlimmste, was du machen kannst, ist mir ein Geschenk an meinem Geburtstag geben. Aber gar nicht in dem Sinne, weil also früher war es wirklich völlige Überforderung, dass ich dachte, oh mein Gott, da ist jemand rausgegangen in die Welt und hat sich was überlegt, was sie mir also was mir gefallen könnte. Und da war mein Selbstwert aber einfach echt, also völlig falsch. Und da bin ich jetzt mittlerweile von weg, aber ich bin mittlerweile so, dass ich halt auch sage, ich brauche gar keine Geschenke, außer es ist jetzt irgendwie ein richtig cooles Buch oder sowas, was ich dann zu meiner nonnengelesenen Bücherreihe dazu stellen kann. Also ich sag mittlerweile wirklich so, spendet bitte lieber einfach. Mhm. Also ich bin so ein ganz krasser Ozean-Lover und habe da so ein paar Organisationen, wo ich dann wirklich sage, spendet bitte lieber einfach Geld dahin. Ich brauche nichts. So, ich habe alles, was ich brauche, und ich habe euch in meinem Leben, und das reicht mir. Und dann kommt bei mir halt noch ganz krass, weswegen ich auch witzigerweise mit Schauspiel irgendwann angefangen hatte als Kind, ich bin dann so überwältigt. Also es sind so viele Emotionen dann in mir drinne, dass ich dann auf einmal wie zu so einem Stein werde, weil die gar nicht raus können alle. Also das ist dann so vor Freude halt, ne, und Dankbarkeit, dass ich dann teilweise einfach so awkward werde, weil ich halt so nur noch so dastehe und dann mache ich irgendeinen dummen Witz oder irgendwie sowas, um halt das so abzutun.
Und aber was ich halt mittlerweile...
Man kann es einüben. Das ist genauso wie mit Komplimenten annehmen. Also wenn mir jemand sagt, hey, das Kleid ist schön und das steht dir voll gut, war meine frühere Reaktion immer, ja, das ist von Zara oder irgendwie sowas. Mhm. So, was hat denn das jetzt damit zu tun? Ja. Und jetzt halt einfach so atmen, danke.
Ja, ja. Und dann irgendwann ist auch ankommen lassen. Das ist dann der nächste Schritt. Also auch Freude darüber spüren. Aber ich glaube, das ist manchmal auch wichtig ist, annehmen zu können, auch für die Person gegenüber. Mhm. Also, naja, da hat sich jemand Gedanken gemacht und will dieses Geschenk also überreichen, ne? Und dann geht es nicht darum, irgendwie Dankbarkeit zu heucheln oder Freude oder so, aber annehmen können ist auch was wir einüben müssen, durchaus, ne?
Also, absolut, ja.
Was schwierig ist, weil wir uns in der Abhängigkeit begeben. Man hat so das Gefühl, Mensch, jetzt, da habe ich jetzt irgendwie was, jetzt hat derjenige was bei mir gut, diese Zweck-Nutzen-Denke direkt, anstatt einfach zu sagen, ja, dann habe ich das jetzt, danke. Mhm. Weißt du, also man denkt dann immer gleich schon in Relation, ah, dann muss ich jetzt dann aber auch demnächst mal wieder XY und mal wieder zurückzahlen oder so. Mhm. Das ist gar nicht nötig. Häufig. Also das reicht schon, das einfach nur anzunehmen, und die Person ist damit schon glücklich. Und man hat was Gutes für die Beziehung. Man ist in Resonanz gegangen, man hat wirklich sich geöffnet, man hat sich abhängig in einer Art und Weise gemacht, aber in einer positiven Art und Weise. Ich glaube, das muss man üben. Und ich fand es ganz interessant, ich habe mir diesen Podcast über People-Pleasing angehört. Mhm. Und ich finde das ein totales Phänomen, weil ich glaube, also fast jeden, den du fragen würdest, der würde sagen, ja, ich habe auch das Problem, dass ich immer so versuche, Leuten alles recht zu machen und so. Und ich glaube, eigentlich wäre das ja was Schönes, wenn man so denken würde, ach, es gibt so viele Menschen, die immer so für die Bedürfnisse der anderen sich einsetzen, ja, dann wäre unsere Welt eine sehr viel bessere. Mhm. Aber ich glaube, was dann beim People-Pleasing dahinter steht, ist, dass man das nicht macht, um die Bedürfnisse des anderen zu befriedigen, dass diese Person einfach zufrieden ist, sondern man will, dass diese Person zufrieden ist mit einem selbst. Genau. Das ist wieder was Rückbezügliches. Es geht also eigentlich um mich.
Mhm. Ja, natürlich. Es geht immer um einen selber.
Genau. Aber das ist doch so interessant, ne? Also man würde ja denken, jemand, der immer für die Bedürfnisse der anderen da ist, ist immer ganz bei den anderen und nicht bei sich selbst. Aber eigentlich ist es was total Rückbezügliches. Ich möchte, dass der andere mich mag.
Ja.
Und das meinte ich vorhin auch mit, von diesem Filter müssen wir uns lösen, dass wir immer versuchen müssen, dass alle Menschen uns irgendwie mögen oder uns zufriedenstellen. Das ist was Egozentrisches.
Ja, ja, voll.
Das ist was Narzisstisches. Das muss mich nicht jeder mögen. Das können mich auch Leute einfach scheiße finden. Das ist voll okay.
Voll. Ja. Voll. Also damit habe ich mich jetzt Gott sei Dank schon abgefunden. Ich war früher so dieses so Everybody's Darling und es war mir so wichtig. Aber das war auch, weil ich in der Schule so hardcore gemobbt wurde, bis so zur 9. Klasse. Wo ich dann irgendwann auch gesagt habe, ich will nicht mehr in die Schule, ich habe keinen Bock mehr, mir reicht das ja alles. Ja. Das war ganz extrem davon einfach auch geprägt. Und dann halt noch so Akne und dann, weiß ich nicht, Haare waren überall. Ich sah aus wie Hermione Granger mit Akne und war halt so nicht so der Liebling von den Jungs damals. Und was weiß ich, wie es halt so ist, ne, in der Schulzeit und die Pubertät, die da nochmal richtig reinkickt. Aber ich bin total bei dir. Ich glaube, das ist total was eigentlich bei ihm selber ist. Also dieses People-Pleasing ist, guck mich an, was ich für dich gemacht habe. Ja. Oder was ich nicht für dich gemacht habe, um dich zu schützen. Aber es ist eigentlich, guck mich an. Ne? Mhm. Es fängt immer mit diesem guck mich an. Mhm. Bloß niemandem auf die Füße treten. Und da habe ich echt mittlerweile, also ich muss eher lernen, den Leuten weniger auf die Füße zu
Ja,
treten.
krass, ja.
Also das ist, also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich zu provokant an manche Sachen rangehe. Aber ja, ich glaube, man muss immer von dem einen Extrem ins andere, um dann in die Mitte zu schwingen. Aber
Absolut.
deswegen, ich finde das auch schön, dass wir jetzt hier wie so einmal einen Kreis gezogen haben, weil du auch am Anfang eben meintest, so du willst in der Gemeinde einfach was geben und hast ja auch gesagt, so da kriegst du ja dadurch auch was zurück und jetzt ist Weihnachten vor der Tür. Ja, das Fest der Liebe. Es ist immer wild an Weihnachten mit Familien. Irgendwie, man stellt sich das immer so vor, wie in so Filmen, so Kitschfilmen und diese grausamen Netflix-Filme, die jetzt da immer haben, wo alles so hochromantisch immer ist und alle die Weihnachtslieder zusammen zu Hause hören und singen. Vielleicht hast du das. Ich habe das nicht immer so. Bei uns gibt es ganz viel Streitereien und wer fährt jetzt und müssen wir dahin und was machen wir jetzt und da, da, da.
Ja, ich muss arbeiten an Weihnachten. Das ist
Du
alles
musst
auf dem
arbeiten
Tisch.
an Weihnachten. Deswegen, ja, ich wollte jetzt einfach mal fragen, so zum fast Abschluss, was bedeutet denn Weihnachten für dich? Also einerseits so für Olli, aber auch Pfarrerin Olivia, was ist Weihnachten für dich?
Große Frage. Was ist Weihnachten für mich? Also ich antworte mal nicht, erstmal nicht so steil theologisch, sondern erstmal so, was ist für mich persönlich Weihnachten? Ja, das ist für mich tatsächlich Gemeinschaftsfest, Familienfest, Zusammenkommen, auch über Streitigkeiten und wabernden Zwist in der Familie hinweg. Also das ist schon, ich weiß noch, früher war Weihnachten für mich immer eine Art von Angang auch, ne? Weil man kommt dann wieder so in diese, also man wohnt woanders, ne? Studiert und hat sein eigenes Leben aufgebaut und man kommt wieder zurück in diese Rolle, in diese typische
Stimmt, ja.
Rolle. Ich bin die kleine Schwester, ich habe zwei ältere Schwestern und ich bin die Tochter von XY und dann kommen wieder diese normalen Ebenen und man spricht
Rollenverteilung,
nur auf
genau.
der Beziehungsebene und es kommt immer. Und gegen diese Anfechtung, diese familiäre Anfechtung hinweg, Gemeinschaft zu leben,
Ja.
das ist so für mich Weihnachten. Jetzt
Sehr
ganz
cool.
persönlich im so im psychologischen oder im persönlichen Sinne. Aber das hat auch einen Anhalt eigentlich auf der theologischen Ebene. Dass man sich irgendwie wieder aufmacht, ja, also so wie Josef und Maria sich da irgendwie aufmachen mussten, aber nach Bethlehem in die Heimatstadt und da irgendwie wieder, also zum einen nach Hause, aber da was ganz Neues entstehen lassen, ja. Also da entsteht neues Leben, da kommt Jesus auf die Welt und genauso macht sich Gott auf, der zurück zu seinem Volk, zu seinen Menschen. Und lässt dort aber was Neues entstehen. Ja, also er geht nicht einfach wieder in die Rollen zurück und sagt, ja, ihr habt euch scheiße verhalten und ihr seid alle, ihr habt gesündigt und ihr sollt die und die Strafe erhalten, sondern er gibt sich ganz hin, so. Ne? Also er will Versöhnung, er will was Neues schaffen, er will Leben schaffen. Oder sie, also ich sage immer er, weil ich auch noch so imprägniert bin mit dem männlichen Gottesbild, aber das ist im Gewohnten was Neues schaffen, ist für mich Weihnachten, würde ich sagen. Also
Voll
im total
schön.
Heimliegen, im total traditionellen Dinge aufbrechen lassen, so, und sich überraschen lassen von Neuem. So im familiären Sinne wie im theologischen Sinne. Das nehme ich mir jedes Jahr vor und gucke, was dann passiert.
So Jack in the Box. Mal gucken, was rauskommt.
Ja.
Nee.
Letztes Jahr haben wir so Riesenfondue, ganz geil. Also mein Mann und ich uns irgendwie total schöne Sachen eingekauft, Fleisch und toll und so Antipasti und Kram. Und unser Baby war halt anderthalb, also ja, einen Monat, ja, guten Monat alt und hat halt einfach alles torpediert. War halt überhaupt, also wir konnten halt gar nicht essen. Und ja, das war dann das, was so, unser Weihnachten, ja. Wir wollten uns Traditionen aufbauen und alles wurde durcheinander gewirbelt. Und das muss man dann nehmen.
Ja, klar,
Ja.
take it as it comes, ne? Aber es ist ein schöner Gedanke, den versuche ich, glaube ich, auch mal bei mir dieses Jahr zu imprägnieren. Das habe ich das noch gar nicht so richtig gesehen. Für mich war nämlich Weihnachten immer so, okay, jetzt geht's ins Alte zurück und da sind die ganzen Muster und das ist alles so schon so eine feste Struktur. So ein Gefängnis wäre jetzt übertrieben, ne? Aber halt einfach so, Da kann gar nichts Neues entstehen.
Man kommt ganz schnell wieder in die alten pathologischen Strukturen so rein jetzt und in die alten Denkmuster und so. Und das mal zu wagen, so reinzugehen, sich reinzugeben, das ist ja auch ein Risiko immer, was man dann eingeht, so sich da wieder reinzugeben, auch in die Abhängigkeit gegenüber den Eltern vielleicht oder wie auch immer, ne? Und da aber mal zu gucken, ob da nicht trotzdem was Neues auch immer wieder entstehen kann.
Ja, total schön. Richtig schön. Mensch, könnt ihr ja
Stunden weiter quatschen.
Ich gucke ja auch immer wieder auf dieses Blatt Papier vor mir und ich bin so, es sind jetzt auch so viele Fragen, die ich dir stellen möchte. Aber sonst, ich meine, ich bin ja über Weihnachten in Frankfurt und vielleicht bist du ja auch mal am Start, dann können wir uns ja mal treffen. Aber ich fand das so schön und ich möchte auch erstmal Danke sagen, dass du da mir auch den Raum gegeben hast, dass ich hier auch so ehrlich sein konnte, weil ich muss sagen, ich habe schon Respekt gehabt. Also ich habe erstmal krassen Respekt vor dir, wirklich, dass du einfach auch, wie du es auch vorhin gesagt hast, diesen Job angetreten bist und dich eben auch ja so hingeben kannst. Ja? Also auch wenn es schwerfällt, und ich sage jetzt nicht hier so, ne, also Instagram Live ist auch Fake Life, deswegen, aber dass du es halt einfach probierst. Ja, dich da so hinzugeben und auch gerade, es gibt ja so viele Kritiken an der Religion, gerade heutzutage, und braucht man überhaupt noch den Glauben und so weiter, und da bin ich jetzt auch ziemlich von geprägt, und dass wir da so in diesen Austausch gehen konnten, das ist nicht selbstverständlich, deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür.
Ich möchte den Dank aber ich möchte ihn sofort zurückgeben, weil genau das ist eben, viele gehen ja mit so großen Vorurteilen gegenüber Menschen aus der Kirche auf die zu. Und das war hier überhaupt nicht so, ne? Also ich hatte keine Hemmungen, auch mal frommes Zeug zu labern.
Nee, fand ich super.
Und das ist was total Schönes. Also du hast den Raum geöffnet.
Ja, thank you. Ich wollte aber auch von dir lernen, weil ich, wie gesagt, also wir verlinken dich ja auch bei Instagram und alles, was verlinkt werden soll. Ich fand das einfach krass cool. Ich habe da echt, wie gesagt, Respekt vor dir gehabt, als ich gesehen habe, dass du da auf Instagram das jetzt auch so umsetzt ein bisschen und auch thematisierst und da eben auch teilweise so ein bisschen frömmere Texte geschrieben hast. Und ich war einfach echt so, ja Mann, geil, die zieht es jetzt einfach durch. Und ich habe da unheimlichen Respekt vor, weil ich weiß, dass es sehr, oder ich kann mir vorstellen, ich weiß es nicht, ich lebe es ja nicht, aber dass es schwierig einfach ist, etwas ja wieder zu leben, was für viele Leute sehr alt und traditionell und abgedroschen ist und was halt heutzutage so irgendwie gefühlt keinen Platz mehr wirklich hat. Und wie du auch sagst, mehr ältere Menschen bei dir in der Gemeinde sind gar nicht mehr so the young folk, die eigentlich auch da mit rein sollten, und dass du aber auch Bock hast, ja, da was zu drehen. Und da kann ich echt nur meinen Support offern, weil ich finde schon, dass es wichtig ist, egal an was man jetzt glaubt, dass man einfach ja den Glauben in sich irgendwie findet, diese Imagination einfach auch wieder hat. Und ich fand es auch schön am Anfang, dass du gesagt hast, ja, so das, der Kopf, der hat dir irgendwann Grenzen geboten und der Glaube verhilft dir halt, darüber hinauszugehen. Und das finde ich eigentlich auch schön, dass eben, ich bin auch so Körper und Geist, so, es kann nur zusammen funktionieren. Das eine geht nicht ohne das andere. Und jede Sister, du bist jetzt offiziell eine Sister bei uns in der Sisterhood, darf am Ende noch so ein Shoutout geben. Also das kann wirklich alles sein von, ich habe ein Buch gelesen, das ich toll finde, oder einen Podcast gehört, oder ich wollte euch schon immer mal mit auf den Weg geben, oder jetzt auch gerade kurz vor Weihnachten, was auch immer du sagen möchtest, kann ein Wort sein, es kann mehrere Sätze sein, es kann eine Predigt sein. This is your time to shine, go for gold.
Ja, also wenn du eine Predigt willst, don't get me started. nee, also Shoutout, okay, ich versuche mich mal. Ich finde an dem Wort Shoutout im Deutschen ganz schön herausrufen, dass das eine Doppeldeutigkeit hat, ne? Also ich
Stimmt.
kann etwas herausrufen, irgendeine Botschaft, aber was ich viel lieber will, ist die HörerInnen dazu ermutigen, mal rauszutreten. Also ich möchte sie mal herausrufen aus ihren eigenen Bezügen und dass die HörerInnen sich vielleicht mal von anderen provozieren lassen, also wirklich mal die gewohnten Denkgrenzen überschreiten, die eigene Bewertungsschleife einfach mal aussetzen, den eigenen Filter, den Bewertungsfilter aussetzen und mal ganz bei den anderen sein, ganz beim Gegenüber sein, ohne darüber nachzudenken, wie kommt dies oder jenes oder mein Wort oder mein Aussehen an. Das ist mal so eine ich finde das eine schöne Aufgabe auch für die Weihnachtszeit, mal ganz beim anderen zu sein, ohne zu denken, wie wirke ich jetzt oder was ist mein Image oder was passiert, also oder was kommt an jetzt sozusagen. Ja. Ne? Einfach mal so einfach zu nehmen, vielleicht. Ja. Das finde ich eine schöne Aufgabe für Weihnachten. Und das ist eigentlich alles. Und ich möchte gar nicht so sehr auf meinen Instagram-Kanal verweisen, weil der ist total auch verstaubt und eingerostet, weil ich nicht immer so viel poste, immer nur so ganz sporadisch und dem Algorithmus zuwider. Aber es gibt sehr viele sehr, sehr tolle PfarrerInnen, die sich auf Instagram betätigen und ein bisschen Einsicht aus ihrem Leben zeigen. Und die, wenn man die in die Shownotes reinbringen könnte, dann würde ich mich total freuen. Ja. Da gibt es ganz, ganz spannende Personen, auch zum Beispiel eine Rabbinerin, also eine Frau jüdischen Glaubens, eine angehende. Und das finde ich total spannend, wenn da mal reingeschaut wird, weil bei mir ist es gar nicht sehen.
Nehmen wir alles mit rein, Uli. Don't worry about it. We'll put it in.
Sehr
richtig gut. Es war ein richtig, richtig schönes. Es ist mein letztes Gespräch dieses Jahr und ich hätte mir kein schöneres vorstellen können. Deswegen danke für das Geschenk.
Ich danke dir.
Und ich wünsche dir eine richtig schöne Weihnachtszeit.
Viel.
Und hoffe, dass wir uns bald mal irgendwie in live wiedersehen. Es ist einfach immer wieder, hatten wir am Anfang schon, einfach immer wieder schön mit dir.
Ja, unbedingt. Auch hoffentlich dann mal irgendwann wieder, wenn ich auch ein bisschen Party machen kann im Moment. Schwangerschaft, aber das muss auf jeden Fall mal wieder kommen. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte in eurem grandiosen Podcast.